Happy Shooting, Folge 861. Da fehlt dir einfach das Feuer. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
32 Grad im Schatten.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin, Chris. Ist das hier bei uns gar nicht so warm?
Nö, also eigentlich nicht. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, wie warm das ist. 28.
Ja, die Viewfinder Villa hat ja so dicke Wände und so. Das dauert eine Weile, bis die Hitze reinkommt.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ich stelle mir jetzt gerade irgendwie so ein Trash-Film vor, wo die Wärme bei euch draußen vor der Wand steht und sich mit aller Wucht gegen die Wände wirft, bis die Wand nachgibt und dann macht das so wosch.
Und wenn sie mal drin ist, dann kommt sie auch so leicht nicht mehr raus.
Nein.
Come in and find out, weißt du?
Weil die verläuft sich dann ja bei euch in der Villa.
Ja. Also hier ist es alles so ein bisschen mit Delay. Aber okay. Ja.
Ich hatte neulich einen schönen Veneto-Becher in unserer Lieblingseisdiele und das war sehr, sehr gut.
Ja, auch bei dem Wetter ist es auch sehr, sehr, sehr hübsch. Also sehr praktisch, sehr, sehr gut.
Nee, wir sind einfach mal in die Stadt gefahren, haben uns einen Eisbecher gegönnt und sind mal ein bisschen durch Nordheim gebummelt, haben uns ein bisschen Fachwerk und den Park angeguckt und einfach mal ein bisschen den Stress sein lassen und mal ein bisschen leben. Bei der Gelegenheit habe ich ein bisschen Fachwerk fotografiert, nur mit dem Smartphone, weil was anderes hatte ich dann nicht dabei. War mal sehr schön, tatsächlich. Kann ich empfehlen, einfach mal raus aus dem Alltag.
Sehr, sehr schön.
Und Eisbecher kann ich immer empfehlen.
Das ist doch super. Wir sind übrigens Happy Shooting, der Fotopodcast mit Chris und?
Und Boris, das bin ich.
Genau, wir sind dienstags um 18 Uhr live. Heute ist der 30. Juli 2024. Und ihr könnt hier live dabei sein auf unserem Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Ist in den Shownotes verlinkt und auch auf dem Bildschirm zu sehen. Und wir haben einen Rückkanal, der heißt happyshooting.de/hi. Darüber könnt ihr uns schreiben, Fragen, Hinweise und so weiter oder ein Audio- oder sogar ein Videokommentar hochladen. Und das haben jetzt zwei Leute gemacht. Den ersten werde ich gleich mal vorlesen. Der zweite kommt dann am Ende mit einer Frage. Das erste Mal, das ist die namenlos, geht auch anonym. Moin, habt ihr Erfahrung oder eine Empfehlung für einen guten Fellwindschutz an einem Richtrohrmikrofon? Wie groß sind da die Unterschiede zwischen beispielsweise Sennheiser und Gutmann? Beste Grüße und vielen Dank. Interessant, dass wir hier Audiofragen gestellt bekommen.
Ja, haben wir aber ja durchaus Expertise und wir haben ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, weil wenn du rausgehst und willst ein Video machen, ich hatte das, als ich mein Vlogging-Jahr hatte, ja durchaus thematisiert, dass du so einen Mikrofon-Muff einfach brauchst, weil es nur eine Sache hilft gegen Windrumpeln vom Mikrofon draußen und das ist so ein Puschel vorne.
Also Fell.
Ein Fell, weil es halt die Energie von dem Wind wegnimmt und nicht auf die Mikrofonkapsel überträgt. Alles andere, was fest ist, diese festen Schaumstoffsachen und so weiter, helfen nicht. Die sehen gut aus und die schützen gegebenenfalls vor Feuchtigkeit oder sowas, aber nicht vor Wind. Und meine Erfahrung ist, dass es ziemlich egal ist, von welchem Hersteller dieser Puschel ist. Ein größerer Puschel hilft halt gegen stärkeren Wind. Also je flauschiger, je puscheliger er ist, desto mehr Wind kannst du damit blocken. Und von welchem Hersteller ist eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist, dass er gut drauf sitzt. Ich habe zum Beispiel von unserem damaligen Sponsor hier von Enjoy Your Camera hatte ich mir solche Aufklebepuschel geholt. Das sind solche Universalpuschel. Da habe ich mir den Klebering so zugeschnitten, dass das an die Kamera gepasst hat. Das sind ja Stereomikrofone gewesen, links und rechts von dem elektronischen Sucher. Und dann habe ich das einfach draufgeklebt und das hat ganz, ganz hervorragend funktioniert. Also der Preis ist da nicht das Entscheidende, sondern eher die Form von dem Ding.
Ja, ich habe persönliche Erfahrungen, also ohne jetzt verbandelt zu sein, weder mit Thoma noch mit Rode oder Rode. Ich hatte früher für solche Geschichten gerne mal das Rode Dead Cat. Mhm. Also tote Katze, in einem Wort Dead Cat. Mhm. Das ist, ja, aber mittlerweile Tula Microphones, Tula Dead Cat. Also das hat sich mittlerweile fast schon so ein bisschen als Gattungsbegriff etabliert. Das ist relativ günstig und hat mir sehr gute Dienste geleistet. Mhm. Also kostet mir 40 Euro oder so. Ja, sehr schön.
Aber prima, dass du an sowas denkst.
Der Audio-Video-Podcast
viel zu wenige.
Apropos Video, habe ich gerade in der Pre-Show schon gesagt, dass mir das Video hier nicht mehr einfriert, ist total entspannend. Das ist richtig gut, weil da musste ich sonst bisher immer so Fenster wechseln, Refresh klicken und so. Und jetzt habe ich ja diesen Dongle drauf, so ein Ugreen, was weiß ich, HDMI-Dongle. Und die drei Camlinks, die drei Elgato Camlink 4K, die ich hatte, die haben sich ja letztes Mal erzählt, hatten sich ja hier angesammelt, sind verschenkt. Der Frank, der Kai und Valentin haben sich jeweils einen abgegriffen.
Perfekt.
Und ich hoffe mal, dass der bei euch auch tut, weil der Holger Krupp hat mir noch geantwortet auf Mastodon und schrieb, der Camlink ist bei ihm auch kaputt, aber auf Windows. Und er dachte bis zu Happy Shooting, dass der damit alleine ist.
Ach, guck an.
Ist er aber nicht, weil dann bin ich auch nochmal online gegangen, habe geguckt und ja, auch Windows-User haben mit dem Ding Probleme. Und ich habe so fast das Gefühl, da ist ein Timer drin, der abläuft in der Hardware und dann tut er irgendwie blöd.
Naja.
Weil das ist ja für Leute, die Video machen, ne, das ist ein USB-Device-Class-Gerät. Das hat also quasi, das spricht Standard. Wenn du das an einen Rechner hängst, dann sagt das, ich bin eine Webcam und fertig. Aber dieses Gerät ist da nicht so auf jeden Fall und ja, ich weiß, da gibt es Nuancen, aber.
Also ich habe meine Meinung zu USB Standard, ganz große Luftkommata.
Auf jeden Fall, dieses Elgato Camlink ist keine Empfehlung mehr. Es scheint überall Probleme zu haben.
Vielleicht interferiert das auch mit irgendwelchen Updates in dem Betriebssystem. Da wurde in den letzten Jahren so viel im Bereich Security und irgendwelches Blocken von irgendwelchen Dingen gemacht. Vielleicht gibt es da einfach ein Problem, dass irgendein Bit dann kippt und dann, ja, weiß
der. Genau. Der Christian fragt, ob ich den genauen Typ von dem Ugreen Stick nennen kann. Es gibt da nur einen und den findest du noch nicht mal auf deren Website. Also du gehst zum Händler, zum Online-Händler deiner Wahl und tippst da ein Ugreen HDMI USB und dann kriegst du den und fertig. Das ist wirklich, das ist eine Schüttware mittlerweile. Der hat auch nur 30 oder sogar unter 30 Euro gekostet, glaube ich. Ja, also das Thema ist auf jeden Fall gegessen. Schön, dass die drei Camlinks jetzt ein neues Zuhause gefunden haben. Danke nochmal an den Micha, der mir den einen geschickt hat und den an Unbekannt, der mir den anderen geschickt hat. Und ja, jetzt sind sie hoffentlich in guten Händen. Und sollten die bei euch nicht funktionieren, behaltet sie, es ist super.
An die Wand tackern. Wer ein bisschen mehr sucht als so ein USB-Stick mit einem HDMI-Eingang, ich mache das Ganze mit einem sogenannten Atem Mini Pro, also ATEM Mini Pro, das ist von Blackmagic. Den gibt es auch ohne Pro, der ist etwas günstiger. Da kann ich hier halt 4 HDMI-Eingänge anschließen und dem ist auch egal, welche Auflösung da reinkommt. Der konvertiert das, glaube ich, alles nach Full HD. Und dann kann man umschalten.
Ich muss noch mal kurz reingrätschen.
Ja, und ganz kurz noch. Und was ich hier auch habe, ist ein. Ich krieg's gerade nicht in die Kamera gehalten, weil hier Verkabelagerung auf meinem Schreibtisch. Das ist eine Mira-Box, so heißt das. M-I-R-A, Mira-Box. Und das ist auch so ein HDMI-Eingang, der dann eben an USB angeschlossen wird. Der hat auch noch zusätzliche Mikrofoneingänge und einen Kopfhörerausgang für Echtzeitmonitoring und hat auch noch einen HDMI-Ausgang zum Monitoring. Ist halt mehr als ein USB-Stick. Das ist eine kleine flache Box, so eine kleine Kiste.
Also ich habe das jetzt hier nochmal aufgemacht, weil David sagte, dass Amazon dazu irgendwie vielleicht 13 Artikel zum selben Dings hat. Ja, das sind die HDMI-Ausgänge, wo du quasi deinen Screen auf HDMI ausgeben kannst für einen Monitor.
Interessant ist ja der Eingang.
So sieht das aus. Ugreen Video Capture Card, 4K heißt das Ding. Und das hat hier, das kostet gerade 19,99 und dann kriegst du noch 10% mit dem Coupon. Also sag ja, Schüttware, das ist wirklich nichts Weltbewegendes mehr. Das tut einfach, funktioniert gut und ja, zumindest am Mac. Ich habe es nirgendwo anders probiert. Aber gut. Kommen wir zu den News.
Weil zu Obama, würde ich sagen.
Es sind ja Dinge passiert. es sind Dinge passiert und zwar unter anderem, kennst du noch Pete Souza?
Der Name sagt mir schon was und ich habe natürlich in den Shownotes gelesen, dass das also der Fotograf von Barack Obama war.
Genau, das war der Präsidentschulfotograf von Barack Obama. Der
fantastische Fotos.
Der ist viel online, der hat Instagram, Twitter und Co. überall seine Bilder und ja, guter Fotograf, hat natürlich auch super guten Zugang zu allem gehabt, aber auch harter Arbeiter und so weiter. Und irgendwie, ohne jetzt hier viel sehr politisch werden zu wollen, aber der hat irgendwo ein Foto verlinkt von der Associated Press, von der AP, Presseagentur. Mhm. Und zwar haben die ein Foto von Trump gezeigt, wie er gerade in den Flieger steigt. Und wenn man da reinzoomt, dann sieht man halt das Ohr, was angeblich kaputt ist, aber da sieht man halt das Ohr, das ist nicht kaputt.
Unverletzt, ja. Mhm.
Und das hat er so geschrieben, so AP photo this morning, look closely at this at his ear, that was hit in Anführungszeichen by a bullet. Mhm. Und ja, und das ist das Ohr und alles. Und dann kurz darauf war der Account von Pete Souza weg auf X.
Ja.
Und dann ist das sind natürlich die Gerüchte, die Verschwörungstheorien sind natürlich hochgegangen, dass hier Elon ihn gleich rausgekickt hat und so.
Okay, habe ich nichts mehr mitgekriegt.
Ja, das war, also bei mir ist das ziemlich eindeutig in der Timeline gelandet. Ja, und das köchelte auch so mehrere Tage, weil der hat sich dann nirgendwo gemeldet. Stellt sich aber dann später raus, also er hat sich, glaube ich, gestern oder so dann doch gemeldet, das stellt sich halt später raus, dass er auf dieser Plattform X halt wirklich zugekackt wurde mit übelsten Anfeindungen und sowas, weil ist ja logisch. Und das hat ihn dann so viel negative Reaktionen, das hat ihn dann doch ziemlich genervt und dann hat er seinen Account gelöscht selber. Und dann ist er irgendwo hingefahren, wo er weit weg vom Netz war und
erstmal ausruhen.
Hat das gar nicht mitbekommen, was dann da so abgegangen ist, Gerüchten. Aber also er hat das selber gemacht, seinen Account gelöscht. Ja, ist noch auf Instagram.
Kann man machen.
Tja.
Ja, die Fotos lohnen sich auf jeden Fall. Also das ist ein Name.
Ja, also Pete Souza, der hat auch seine Fotos irgendwo online überall und so. Lohnt sich. Also S-O-U-Z-A.
S-O-U-Z-A. Pete. P-E-T-E. Pete Souza.
Ja. Ja. Nächste Meldung. Kommt auch nochmal aus den USA, weil...
Das ist ein Hin und Her. Kannst du dich jetzt mal entscheiden, welche News du weitergeben willst?
Wieso?
Erzähl mal, worum es geht hier.
DJI. Naja, also wir hatten das hier schon in der Sendung. Es war ja eine ganze Zeit lang das Gerücht, dass DJI-Drohnen in den USA verboten werden sollen, weil China böse und so. Mhm. Dann gab es diesen neuen diesen Gesetzesentwurf, wo das dann nicht mehr drin war.
Das hatten wir letzte oder vorletzte Woche.
Mhm. Ja, und jetzt haben halt wohl zwei US-Senatoren ein Amendment, also eine Änderung noch für diesen Gesetzesentwurf eingebracht und haben das wieder reingebracht. Also, dass die DJI-Drohnen in den USA dann doch verboten werden sollen.
Ja.
Mhm. Möglicherweise. Ist aber interessant, weil es geht nicht speziell um DJI-Drohnen, sondern es geht um Drohnen chinesischer Unternehmen. Und, und das hat auch eine Chance durchzukommen, weil das Rick Scott und Tom Cotton sind und der eine ist Republikaner und der andere Demokrat. Das heißt, es ist eine sogenannte Bipartisan-Geschichte.
Okay, also sind sich einig dabei.
Und hat damit potenziell doch mehr Chance durchzukommen. Und wenn das durchkommt, dann würde es in irgendeiner Form in den USA ein Verbot chinesischer Drohnen geben. Und ich weiß nicht, gibt es andere, die nicht aus China kommen?
Das wäre jetzt meine Gegenfrage gewesen. Welche Drohnen nimmst du denn? Also außer Selbstbaudrohnen natürlich.
Erste Frage, gibt es Drohnen, die nicht von DJI kommen? Muss man ja erstmal fragen.
Das würde ich bejahen, ohne es jetzt und auswendig zu wissen.
Da guckst du ein bisschen rein und sagst, ja klar, gibt es noch andere Hersteller, aber
aber wahrscheinlich schon.
Also ist natürlich für Menschen, also gerade im Fotografiekreis sind ja Drohnen dann doch irgendwie ganz schön angesagt.
Ich sehe die auch immer häufiger bei so Behind-the-Scenes-Geschichten, also eben auch in den USA und ja gut, Kanada ist jetzt hier weniger relevant in diesem Zusammenhang, dass die halt auch viel bei Dokumentation und eben auch bei Film- und ja, Serienproduktion eingesetzt werden natürlich. Und da die nehmen natürlich die Maschinerie, die funktioniert. Also es gibt ja von DJI gibt es auch diese großen, wie heißen sie, komme jetzt gerade nicht drauf, irgendwas mit A, wo du richtig fett eine Kamera drunter hängen kannst und sowas.
Die Phantoms und Inspires und so.
Inspires war's. Ich sag ja irgendwas mit A.
Ja, ich meine, DJI ist überall, ne? Das ist der, also zum Beispiel haben die auch landwirtschaftliche Drohnen, die also ganz speziell.
Ja, haben sie auch.
Ganz speziell für teilweise sogar zum Ausbringen, zum sehr gezielten Ausbringen von irgendwelchen Dingen auf die Felder da sind und so.
Ja, auch dieses Ding
die mit haben Kiste Industriedrohnen
mit eigener Basisstation.
Wir haben so Industriedrohnen, wo du dann tatsächlich so vollautomatisiert, genau, mit so einer Basisstation vollautomatisiert irgendwie deine, was weiß ich, deine Windfarm einmal alle zwei Tage überprüfen lässt oder deine, deine Stromkabel oder was weiß ich alles. Also die haben ein sehr umfangreiches Portfolio. Die sind also nicht nur bei so Freaks wie uns interessant, sondern die sind an ganz anderen Ecken noch da.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, ne, was wird dann tatsächlich, also wird das so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Oder gibt es Ausnahmeregelungen? Davon werde ich mal ausgehen. Und möglicherweise heißt das aber dann, dass Drohnen zumindest in USA deutlich teurer werden. Wenn du nicht mehr die Ware aus der chinesischen Fabrik kaufen kannst, sondern irgendwelche in USA geklöppelten Sachen kaufen musst, dann
oder der Schwarzmarkt nimmt zu, nicht wahr?
Ja.
Spritze, na, Tütchen, gut. Drohne. Spritzchen, Tüte, Drohne.
Also, ja, aber Tüte ist ja in einigen US-Staaten dann auch legal. Vielleicht gibt es dann US-Staaten, in denen die Drohnen wieder das legal werden.
Das könnte dann sein, ja.
Wahrscheinlich. Das ist so wie
da, wo du spielen darfst, darfst du auch fliegen oder so.
Es gab doch mal in Montana war mal irgendwie eine Zeit lang die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben auf den Highways.
Ah.
Das war dann plötzlich so Autobahn.
Okay.
Und dann sind alle nach Montana gefahren, haben sich Unfälle geliefert und so.
Ja. Vielleicht Drohne nur noch in einer braunen Plastiktüte erlaubt. Darfst du nicht mehr offen rumtragen. So, mit Alkohol ist doch das auch so.
Naja. Du musst die braune Papiertüte musst du um die Drohne machen.
Ja, also auch wenn quasi, sie fliegt, natürlich.
Da machst du so Löcher rein, wo dann die Propeller rausgucken und,
ja.
Und ein Loch vorne, wo die Kamera rausgucken kann, aber der Rest ist dann
Papptüte. Was auch immer. Ja, ich bin mal gespannt. Also jetzt dann doch wieder ein Verbot auf dem Tisch.
David freut sich schon auf die 15 Kilo Dodge-Drohne mit Dieselmotor als Ersatz.
Hm, ja.
Genau. General Motors macht das sicher irgendwas.
Natürlich.
Ganz klar. Ja, wir werden sehen.
Außerdem hatten wir uns fliegende Autos versprochen.
Genau, hier ist eine interessante Newsmeldung. Und zwar Thema, ne, haben wir ab und zu mal hier gehabt, so diesen Themenbereich Fotografieren und Bahn.
Ja.
Also Eisenbahn, Schienen, Gefahr, Fotografen totgefahren vom Zug, weil sie nicht gesehen haben. Und hier wird jetzt ein Teenager beschuldigt, dass er einen Zugunfall verursacht hat, um YouTube-Content zu erstellen.
Was?
Zu machen. Also das Ganze hat sich in Großbritannien ereignet und der Jugendliche wird also, weil das ist ein Zugenthusiast und also so Trainspotter-mäßig und der hat dann der hat dann eben diesen Unfall, also es ist keine Menschen zu Schaden gekommen, da war irgendein Wagen auf einem Gleis und dann fuhr eine Rangierlok oder sowas, fuhr dann auch auf diesem Gleis, wobei sie eigentlich auf ein anderes Gleis hätte sollen, also da hat jemand die Weiche umgestellt und dann fuhr sie auf das Ding auf und hat es einen Crash gegeben. Ich glaube, es ist niemand zu Schaden gekommen, aber der hat das dann gefilmt und das auf YouTube gestellt, von wegen, hier, cool, geil, guck mal, der härteste Crash und ich habe ihn erwischt und so. Und das ist also dieser Wagen, der da fuhr mit irgendwie noch ein paar Anhängern dran, die sind wohl alle entgleist, aber nicht umgefallen, also immerhin. Und ja, das Ganze hat halt erstmal hauptsächlich Sachschaden gemacht. Und dieser Teenager ist jetzt festgenommen und wird jetzt strafrechtlich verfolgt. Ich weiß nicht, die Beweislage und so weiter, das war in dem Artikel nicht so ganz klar, aber hat wohl
werden
angeblich
sich wahrscheinlich so hinkonstruiert haben, wenn der diesen Unfall von Anfang an filmt, dann muss er ja gewusst haben, dass er passiert. Also muss er ja die Weiche umgestellt haben, sonst hätte er das ja nicht wissen können.
Aber der hätte vielleicht auch so gefilmt. Also ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall mal eine andere Spielart, dieses Fotografieren und Zug und Unfall. In diesem Fall
Also hat die Lok sich vom Fotografen erschrocken, ist aufs andere Gleis rübergehüpft.
Also er wusste, wie man Weichen umstellt. Davon gehen die aus.
Tja.
Das ist abgefahrenes,
schwieriges Thema.
Und die völlig abgefahren.
Also ich kenne das Video jetzt nicht, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe jetzt mal, dass er das nicht absichtlich umgestellt hat, weil sonst könnte man ihn direkt mal einweisen, weil da bist ja nicht mehr ganz klar im Kopf, wenn du so einen Scheiß machst. Von daher kann ich mir nur vorstellen, dass er einfach sowieso spotten wollte, wie der vielleicht arrangiert oder sowas und dann halt auch selbst gesehen hat, oh scheiße, der ist auf demselben Gleis. Dann hat er halt draufgehalten. Was willst du dann noch machen? Hinrennen und Stopp rufen?
Du, wie gesagt, ich kenne die Details nicht, aber der Fall war zumindest interessant genug, dass er es auf Petapixel geschafft hat.
Ja.
Spannend. Kommen wir mal zu was richtig Handfestem, und zwar Firmware.
Tja.
Die Sony A9 Mark III,
ja,
die macht ja einen 120 Frames Burst-Modus.
Ja, 24 Megapixel schafft sie mit 120 Bildern und zwar mit Autofokus-Nachführung in voller Auflösung im Gegensatz zu Nikon Z8 und Z9, die das nur mit 11 Megapixel JPEG schaffen, sei an dieser
Stelle
gesagt.
Richtig. Jetzt hat Sigma tatsächlich für einen ganzen Sack voll Objektive ein Firmware-Update rausgehauen. Mhm. Um diese Kompatibilität mit diesem 120 Frames pro Sekunde Modus zu verbessern.
Weil die A9 III das eben nur mit bestimmten Objektiven macht.
Genau.
Mhm. Jetzt ist es so ein bisschen wie bei der Canon übrigens auch, sei auch noch ergänzt. Ich habe ja hier auch so ein bei der R6 so einen Modus H+, heißt der, für sehr schnelle Bildraten, also wie das dann sind, 12 oder so. Aber das auch nur mit bestimmten Objektiven und auch nur, wenn der Akku voll ist. Oder voll
genau.
Genug
und
ist.
Und es geht hier ganz speziell um diese Sigma Art und Contemporary und Sports Objektive. Mhm. Unter anderem hier das 24-70-8 irgendwie Art und 100-400 Contemporary und 150-600 Sports, DNOS Sport. Mhm. Jedenfalls haben sie aber ganz bewusst auch gesagt, ja, wir haben es nicht wirklich komplett umgesetzt, sondern haben es verbessert. Das heißt, so richtig 100% scheint das immer noch nicht umgesetzt zu sein. Da muss man aber auch dazu erwähnen, dass wohl auch nicht alle Sony-Objektive mit diesem Tempo
kommen. Nein, natürlich nicht. Mhm.
Also das sind nur spezielle Objektive bestimmte, die das können. Und also es heißt hier, Sigma hat ein Firmware-Update veröffentlicht, dass die Kompatibilität einiger seiner Objekte mit dem 120 Frames pro Sekunde Modus verbessert. Nicht alle Funktionen der Objektive werden in diesem Modus vollständig unterstützt.
Okay.
Ja, also mit Einschränkungen, aber ja, immerhin.
Immerhin.
Ich meine, 120, also wenn du da jetzt sportmäßig unterwegs bist und so.
Und Bildervolumen nur, alter Schwede.
Ja.
Tja.
Aber es geht.
Vielleicht kriegst du das von der KI vorsortiert oder so. Können das die Sony schon?
Was vorsortieren? Nein, aber was die Sony, glaube ich, macht, ist, dass die, ich weiß jetzt aber nicht, ob sie die 120 Bilder in diesem Pre-Shoot macht, das weiß ich nicht, kann sein. Bei der Sony kannst du ja auch einstellen, dass du, bevor du den Auslöser voll durchdrückst, schon so einen Ringpuffer hast, wo ganz schnell Bilder schon gemacht werden, damit du den Moment nicht verpasst, wenn du auslöst.
So Smartphone-artig quasi.
Ja, also du hast.
Wir haben auch einen Ringpuffer.
Ja, aber du hast dann die auch alle einzeln gespeichert.
Und ach so.
Das ist ja das, was die Canon jetzt mit der R1 und der R5 Mark II auch anbieten. Mit, weiß ich nicht, dann den 40 oder den 30 Bildern pro Sekunde oder eben einstellbar. Und dann hast du was, weiß ich, eine halbe Sekunde, Sekunde oder wie viel das ist, hast du dann nochmal gepuffert und die werden auch gespeichert. Aber im Gegensatz zur Canon ist es wohl bei der Sony so, dass die auch markiert sind, dass das nicht das Foto ist, was du gemacht hast, wenn du ausgelöst hast, sondern dass das die Fotos sind, die aus dem Ring kommen. Damit kannst du, wenn du durch die Bilder navigierst, eben schneller dein Bild finden und die davor und musst nicht irgendwie
ist wohl ganz hilfreich. Ja. Sony ist da schon ganz gut dabei, muss man schon sagen.
Wer auch ganz gut dabei ist, ist Pentax. Mhm. Pentax.
Pentax taucht immer mal wieder auf.
Ja. Bekannterweise die sagen, ne, spiegellos machen wir nicht. Wir haben hier unser Prisma. Und die auch so schon einigermaßen astroaffin sind. Ne, kennen wir von der K1 mit dem Astro-Nachführmodus über die Sensorbewegung und solche Geschichten. Mhm. Es gibt jetzt eine Premium-Firmware für Pentax K1 Mark I und Mark II. Die kostet irgendwie umgerechnet so ungefähr, glaube ich, $70, habe ich gesehen.
Die Firmware gegen Geld, okay.
Firmware gegen Geld, und zwar eine spezielle Astrofotografie-Firmware, eine Astrophotography Assistant. Und der bringt ein paar Funktionen, die, also zum einen wird der Astro-Tracker, also oder Astro-Tracer, wird jetzt irgendwie auf Version 3 gehoben. Und das Ding, was die Erdrotation kompensiert, wenn du schießt, damit kannst du länger Sterne fotografieren, ohne dass du Spuren bekommst. Also der ist noch besser, damit kannst du also jetzt noch längere Belichtungszeiten fahren,
um schön so für Nebel
Sterne und sowas einzufangen, zum Beispiel. Dann haben sie jetzt eingebaut den sogenannten Star-Autofokus. Also bisher hattest du immer dieses Thema Autofokus auf Sterne, da musst du gucken, dass du einen besonders hellen findest und dann dahin und dann umkomponieren und na, der Klassiker.
Das ist tatsächlich bei den Spiegellosen einfacher, aber wir reden ja hier von einer Spiegelreflex.
Richtig, die haben jetzt mit dem Star-Autofokus tatsächlich wohl automatisches Fokussieren auf astronomische Objekte, egal was. Da oben, Hauptsache es ist irgendwie erkennbar. Du kannst also deine Komposition jetzt einstellen, dann den Autofokus verwenden, um zu fokussieren, statt vorher irgendwie komplex mit, was weiß ich, vielleicht noch irgendwelchen, hier weiß, wie heißt das Ding, Scheinerblende oder so, dann das hinzubekommen, das kriegst du jetzt quasi auf Knopfdruck.
Ja, ist doch schön.
Wie gut es funktioniert, weiß ich nicht, aber sie packen es rein und verlangen Geld dafür, also gehe ich mal von aus, dass das auch funktioniert. Nächstes Feature, was sie reingepackt haben, ist
das Fern. Aldebaran endlich scharf, ne, in der richtigen Entfernung.
Fernsteuerung für die Feinfokussierung. Das heißt, du kannst jetzt mit einer Fernbedienung, Pentax ORC1 zum Beispiel, kannst du feine Fokussierungskorrekturen vornehmen, ohne dass du die Kamera oder Objektiv berühren musst. Das ist nützlich, wenn du da ganz sicher nichts wackeln willst und so. Und dann noch eine...
Entschuldigung, aber da stelle ich mir gerade spannend vor, wenn du tatsächlich eine Langzeitbelichtung machst mit Sternenspuren. Und du machst das dann so in Intervallen langsam unscharf, dass die so richtig so fett ausfransen. Das stelle ich mir natürlich geil vor, wenn du dafür die Kamera nicht anfassen musst.
Ich glaube, dafür ist es nicht gemacht, aber wahrscheinlich hätte ich jetzt schon direkt Leute da mal ausprobieren.
Ja, cool.
Noch ein Feature, das letzte von den Features hier ist eine Bildbearbeitung, eine eingebaute astronomische Bildbearbeitung. Also du kennst das, wenn du mal so eine Milchstraße fotografiert hast, dann ist die erstmal einfach trüb. Also diese knackig kontrastigen Bilder mit klar gezeichneten, die entstehen in der Nachbearbeitung.
Ja, also das Astrofotografie ist ganz viel, mehrere Bilder übereinander legen am besten noch und dann ganz viel Kontrast und Farbbearbeitung natürlich.
Und das Ding macht jetzt das nicht quasi so, dass du hinterher so ein Bild hast, was du in der Galerie verkaufen kannst, aber du bekommst auf jeden Fall eine Kontrastkorrektur für Astro,
Schwarzwertanpassung, hauptsächlich
Schattierungskorrektur, Nebelkorrektur, Hintergrund, Dunkelheit, Sternhelligkeit, Himmelsklarheit und Farbsaumkorrekturen. Cool. Speziell auf Astro ausgerichtet. Das geht mit RAW und JPEG-Bildern in der Kamera.
Mit RAW in der Kamera. Guck mal. Ja. Korrektur des RAWs in der Kamera.
Ist dann wahrscheinlich hinterher, ich weiß nicht, ob das dann noch RAW heißen darf hinterher.
Ja, die Frage ist, ob das RAW tatsächlich manipuliert wird oder ob halt Bearbeitungseinstellungen in die Metadaten geschrieben werden. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Ne?
Wissen wir nicht, ist aber auf jeden Fall
cool.
Bemerkenswert.
Ja, also das ist wieder etwas, da muss man sagen, das, also Pentax, die überlegen sich dann schon was, ne? Das finde ich cool. Und dann zeigen sie mal, was man noch so machen kann. Und die anderen machen sich schon ins Höschen, wenn sie irgendwie ein RAW irgendwie stitchen sollen. Oder doppelbelichten jetzt. Zum Beispiel die neuen Canons, die R1 und die R5 Mark II, kannst keine RAW-Doppelbelichtung mehr machen Mit den vorherigen Kameras ging das noch und jetzt mit den neuen, wahrscheinlich wegen des Stacked-Sensors, kannst du keine Doppelbelichtung mehr in RAW machen. Wo man sich auch sagt, ja, nimm doch die rohen Daten vom Sensor, dann hast du die ja womöglich schon gespeichert, dann machst du nochmal Daten und dann vermengst du die mit deinem sauschnellen Prozessor, den du da drin hast, einfach und rechnest die beiden zusammen. Ist doch immer doch derselbe Pixel. Ist Nein, machen
so
sie
einfach.
Nicht mehr.
Das ist nicht so einfach.
Mm-mm. Machen sie nicht.
Ist nicht so einfach. Egal.
Ist schon krass. Also JPEG ja, aber RAW nicht mehr.
Egal. Kurz in die Analogwelt. Harman Technology. Kennst du?
Kennst du? Ich dachte Harman, aber ich war bei Karman.
Harman.
Ich war bei irgendwie Audio war ich.
Nee, Harman ist die Firma hinter Ilford.
Ah, das also machen was.
Ilford und so Zeug. Und machen aus Großbritannien, machen seit ewigen Zeiten Film und Papier und was weiß ich alles. Die nehmen gerade Geld in die Hand und zwar ihre größte Investition in die Filmherstellung seit den 90er Jahren. Mhm. Die haben angekündigt, hier neue Maschinen und Technologien, damit die Produktionseffizienz und die Qualität verbessert wird und sie planen, das vor allem die Kapazität für Schwarz-Weiß-Film zu erhöhen, um dann eben der aktuell immer noch steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Und damit wird auch in die Nachhaltigkeit der Produktion investiert, also weniger Energieverbrauch, Abfall reduzieren und so weiter. Und außerdem haben sie da noch angekündigt, dass sie neue Produkte auf den Markt bringen wollen. Mhm. Und das Ganze, wir reden hier von Millioneninvestitionen. Also da ist richtig Geld jetzt im Spiel. Mhm. Und das finde ich schon ganz angenehm, dass die analoge Fotografie hier wirklich ordentlich hochgehalten wird. Und nicht nur das, also du siehst das bei vielen Firmen, die halt Film gemacht haben und immer noch machen, dass sie halt auf den Maschinen produzieren, die sie in den 90ern mal gebaut haben. Mhm. Oder sich haben bauen lassen. Das siehst du zum Beispiel in diesem Videodreiteiler von Smarter Everyday, der ja drei Teile lang jeweils eine Stunde oder so bei Kodak rumrennt und sich wirklich von vorne bis hinten vom Plastikgranulat für die Unterlage bis zur Maschine, die hinten die Röllchen in die Pappschachtel packt, die komplette Produktion, Beschichtung und was weiß ich alles zeigt. Und das sind halt alles Maschinen, die ja Kodak halt hat. Und da brauchst du auch keine Innovation. Das ist durchgeplant. Die kennen das. Die haben das durchgespielt, dieses Level. Und am Ende kommt halt Film raus. Aber Ilford sagt, oh, wir wollen da mal noch ein bisschen moderner werden.
Stark, ja.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Ilford nicht vielleicht eh schon irgendwie viel, viel schlechter war als Kodak. Also von der Filmqualität sicher nicht. Der HP5 Plus ist ein toller Klassiker. Film, immer noch.
Ja,
absolut. Da hat zwar zwischendurch auch mal irgendwie ein Emulsionsupdate bekommen, aber
Der HP5 müsste der gewesen sein, mit dem ich mein allererstes richtiges Fotoprojekt gemacht hatte. Mhm. Damals noch beim Praktikum bei einer Fotografin. Die hat mich dann losgeschickt und hat gesagt, dein Projekt sind jetzt Türen.
Siehst du mal.
Habe ich Türen fotografiert. So fing das an bei mir. Also professionell.
Mal sehen. Mhm. Ja, also das neue Equipment soll dann zum Beispiel die Menge der Filmrollen pro Jahr verdoppeln. Und ist custom made, also von, es ist nicht irgendwas, sowas kauft man nicht von der Stange, sondern das muss man sich bauen lassen.
Ja, aber das ist doch stark. Verdoppeln, ich meine, ja. Es wird ja vorher nicht nur zwei Rollen gewesen sein. Also das dürfte ja schon Volumen sein,
also, um das es hier geht. Ne? Seit den 90ern wurde sowas nicht mehr gebaut. Das heißt, die mussten wirklich von null nochmal starten, das neue Zeug designen, die Maschinen designen. Und eben neue Automatisierungsstandards da integrieren und so weiter. Das schon,
ja. Aber es ist toll. Also ich meine, wir haben das ja erlebt über die Jahre, dass das immer weniger geworden ist mit dieser analogen Fotografie. Es war schon totgesagt, da kommt nichts mehr, keiner investiert da mehr. Das ist, wandert alles in die digitalen Spiegelreflexen, später dann in die Smartphones. Und jetzt hat sich das irgendwie so gefühlt umgekehrt und es steigt langsam wieder. Die Nachfrage steigt. Und das kann ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das alles nur wir alten Hasen und Häsinnen sind, die jetzt wieder vermehrt zu den Filmrollen greifen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wirklich eine neue Generation ist, die mit digital groß geworden ist, die davon sieht, hört oder liest und sagt, das probiere ich jetzt mal. Und die dann da drin verfangen irgendwie. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist doch toll.
Es ist super. Außerdem, so ganz nebenher, ne? Ab Ende September ist hier der Großformat-Workshop. Mhm. Da arbeiten wir mit Kodak-Filmen. Na gut, also Hammern in Mobberli übrigens ist das. Mobberli. In
Wer kennt es nicht?
Fans kennen es.
Stimmt.
Das ist so deren Zentrale quasi.
Mobberli. Klingt in süß.
Mobberli.
Klingt wie so ein sehr gefährliches Tier.
So, ich habe noch eine süße Meldung. Und zwar,
apropos süß.
Ja, erinnerst du dich an die Cottingley Fairies?
Ja, selbstverständlich. Gibt es übrigens auch bei den Hoaxillas eine
Richtig.
Eine Episode
also die dazu. Cottingley Fairies, das war im Jahr 1917 oder so, waren das so ein Foto-Hoax. Da haben sich so Mädchen fotografiert mit kleinen Feenwesen, so geisterhafte Feenwesen. Und das war halt damals tatsächlich ein Riesending, vor allem hier auch hier Arthur Conan Doyle, der den Sherlock Holmes geschrieben hat, hat damals auch behauptet, das wäre total echt und so. Mhm. Und da war die Zeit der Seancen und solchen Geschichten, also Geister waren so ein Thema. Und die Fotografie war noch nicht so weit verbreitet und auch die Manipulationsmöglichkeiten waren nicht so weit verbreitet, dass man jetzt auf Anhieb gesagt hat, ja, das ist fake, sondern da hat man erstmal sich gewundert und, oh, wie kommen denn da diese Feenwesen drauf? Und
ja, man muss sagen, dass in den Köpfen der normalen Menschen natürlich war, so ein Fotoapparat, das ist eben keine Malerei, sondern das ist die Wirklichkeit. Also eben,
der bildet ab.
Ne? Genau.
Das war und die so Manipulation, klar. Da war einfach auch das technische Wissen in der Bevölkerung nicht so groß. Und heute lädst du eine App runter, drückst den Feenknopf und hast du das Ding. Und da war das tatsächlich halt, das ist tatsächlich so, wow, bei den Leuten ist das angekommen. Und die haben dann später Elsie Wright und Francis Griffiths, das waren zwei Cousinen, die das gemacht haben, die haben dann auch tatsächlich später, also viel, viel später, in den 80er Jahren, in einem Interview, dann auch gesagt, dass sie das natürlich gefaked haben. Und zwar haben sie wohl selber gesagt, sie hätten so Paper-Cutouts gemacht, also von irgendeinem populären Kinderbuch, und hätten die dann mit so Nadeln irgendwie da halt einfach ins Bild gestellt. Also nichts mit Doppelbelichtung oder sonst was.
Also es war schon ein Schuss, aber
So sieht's aus. Und haben sich da halt so eine Feenwelt gebaut. Und dieser Artikel hier ist aber nur so indirekt. Und zwar geht es hier um die Kamera. Und zwar haben hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt mit einem sehr modernen Metrotom ein Micro-CT, also was steht denn CT nochmal? Computertomographen, genommen, der 7 µ auflösen kann. Das ist ungefähr so groß, so breit wie ein Seidenfaden einer Spinne.
Okay.
Also super feine Auflösung. Und die haben jetzt die Kamera, mit der die Bilder gemacht wurden, mal durchleuchtet. Es wird hier geredet, ob sie da vielleicht nach Feen gesucht hätten oder so.
Natürlich.
Stellt sich raus, es ist eine völlig normale Kamera. Also da wurde nichts in der Kamera manipuliert. Ich glaube, das haben sie einfach nur gemacht, um das Thema dieser sehr hochauflösenden CT-Scanner mal ein bisschen öffentlich zu machen. Das ist
ein schöner Aufhänger.
Mhm. Das ist ein super schöner Aufhänger. aber ja, du kannst tatsächlich mit einem CT-Scanner, also mit einem entsprechenden CT-Scanner tatsächlich ein Spinnenfaden auflösen. Ist das nicht abgefahren? Ich hatte das immer so ein bisschen grober in Erinnerung.
Deutlich. gröber. Ja, aber gut, es ist natürlich auch irgendwas Besonderes dann, ne?
Aber ich meine, stell dir vor, ne? du hast so ein Gerät und dann sagst du, ja, dann lass uns doch mal die Cottingley Fairy Kamera durchleuchten. Warum auch nicht?
Wäre jetzt natürlich ein super Gag, wenn sie da kleine Feen eingebaut hätten in das Bild. So schlafende Feen in der Kamera, weil sie lange.
Gleich noch einen neuen Hoax bauen, ne?
Natürlich war.
Die sind echt, wir haben sie gefunden.
Ja. Bitten aber ganz, ganz klein.
Deswegen. Leider haben sie auch jetzt Strahlenschäden.
Ja. Gut.
Super Idee. Super Idee. Feen in der Kamera.
Finde ich schön. Ja, Feen in der Kamera sind ja nicht so richtig echt, aber die KI-Heinzelmännchen, die.
Oh, das ist aber eine Überleitung.
Die gibt's aber wirklich.
Das ist aber. Thema KI. KI in der Fotografie, aber nicht so, wie ihr denkt, sondern wir haben ja letztes Mal über die neuen Canons geredet, die R1 und die R5 Mark II. Mhm. Und dass die eben auch mit etwas mehr KI daherkommen. Und ich war nicht so super vorbereitet und habe dann auch das Thema erstmal, glaube ich, ich habe jetzt mir die Sendung nicht nochmal angehört, aber ich habe so das Gefühl auch nachher gehabt, dass ich das so ein bisschen abfällig irgendwie so, ach ja, KI, ne? Bisschen besser Fokus und Pferde können, der kann er jetzt auch und so. Und dann so ein bisschen.
Ja, alleine knurrig. Pferde, hallo?
Also ich war so ein bisschen zynisch drauf, glaube ich, und das ist ja nicht gut. Und dann haben wir jetzt in der letzten, ich glaube, die kommt jetzt am Mittwoch raus, in der letzten The Future of Photography, sind wir nochmal so ein bisschen auf diese KI-Geschichten in den Canon-Kameras eingestiegen. Und da ist mir klar geworden, dass das doch ein bisschen mehr ist, als ich dachte, und auch ein bisschen interessanter ist, als ich dachte. Und deshalb würde ich diese Features nochmal gerne so ein bisschen rauskehren und vielleicht mal kurz diskutieren, was das denn
rennste bei mir offene Tür
bringt. Ein. Genau, was das denn bringt. Also nicht, dass ich jetzt hier mir gleich eine R5 Mark II kaufen würde. Da im Moment kann ich mir gar nicht den kompletten Maschinenpark leisten, den ich mir dafür noch drumherum anschaffen müsste, was Objektive und so weiter angeht. Also Gönner mit dicken Hosentaschen gerne an mich ran. Ich habe auch eine tolle 5D Mark IV hier und eine 7D Mark II. Mhm. Ja, also vielleicht können wir einen Deal machen oder
also
so.
Also ich sag mal so, wenn du da draußen eine R5 Mark II schon bezahlt haben solltest.
Du brauchst zwei Stück davon, wir sind ja zu zweit hier.
Nicht ja, ja. Aber du stellst jetzt fest, ist doch nicht deine Kamera, dann ist die ja quasi gebraucht und für einen halben Preis würde ich sie dir abnehmen.
Nee, sagen wir mal so. Ich stehe zuerst da. Aber noch hat Canon keinen 24er Tilt-Shift dafür und mit Adapter, das geht nicht. Also,
natürlich nicht. Nein, nein.
Also wir gehen mal ganz kurz diese KI-Features durch, weil es ist dann doch mehr, als ich dachte und es ist auch
das ist eine Menge.
Ja, und zwar vor allem auch im Verbund interessant und
leg mal
das
los.
Ist auch das erste Mal, dass ein Hersteller, also ich habe so das Gefühl, die haben jetzt nicht nur KI reingemacht, damit sie KI draufschreiben können, sondern oder Machine Learning, ist wurscht, wie wir es nennen, sondern das scheinen tatsächlich Features zu sein, die sinnvoll sind. Also wir haben diesen neuen Autofokus, diese Dual Pixel Intelligent
bei der R1
Dingens. Was halt dann doch jetzt mehr Sachen erkennt. Interessanterweise Pferde, Züge, Flugzeuge, Rennwagen, Motorräder.
Das macht die R5 Mark II auch.
Eben.
Nur der Kreuzsensor, den haben sie halt neu gemacht. Und das bedeutet eben, dass sie diese ganzen Erkennungsalgorithmen, das Machine Learning Modell, was da wahrscheinlich dahinter ist, das muss ja komplett neu trainiert werden, damit das eben horizontal wie vertikal eben anspringt auf diese neue Sensorik.
Gut, also interessant, ne? Pferde, okay, das kommt dir natürlich sehr entgegen.
Oh ja, ich würde es gerne ausprobieren.
Was ich interessant finde, Züge und Flugzeuge, also Trainspotter, Planespotter, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Zielgruppe.
Wahrscheinlich.
Kameras. Mhm. Rennwagen, natürlich Sportfotografie, schnelle Dinge. Und Motorräder, auch Sportfotografie. Ja. Und selbstverständlich Menschen und so weiter.
Den Helm und im Vorrang, wenn die Augen da sind, dann auch die Augen hinterm Helm und so.
Und das ist natürlich für Profis, ist das für du hast eine höhere Trefferquote, bist schneller bei deinen Sportfotos. Hast
das wird bei Pferde auch so sein, für Pferdesport.
Pferdesport.
Ja, also Rennsport, Dressursport, was auch immer, dass du eben auch das Pferd dann tracken kannst. Weil das Problem ist, ich habe es ja live gehabt, wenn du halt einen Pferdesport hast, dann hast du ringsherum eben auch Publikum. Und wenn du jetzt eine Gesichtserkennung hast, dann kann das eben schon passieren, dass der Autofokus sich plötzlich Gesichter im Hintergrund krallt.
Hm. Ich weiß nicht, ob man das da in den Pferdemodus schalten muss oder ob das...
Kannst du,
das,
ja, du kannst sagen, kannst welches Motiv willst du erkennen und dann sagst du eben Pferde.
Ja, und vor allem auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Also das funktioniert laut deren Aussage bis minus 6,5 EV. Das ist nicht viel Licht.
Ist immer schwer zu greifen, wie viel das tatsächlich ist. Mitbewerber gehen tatsächlich noch weiter runter. Also da ist Canon nicht gerade führend in der Stelle. Aber das ist ja etwas, was ich schon gesagt habe mit der ersten Spiegellosen, mit der Olympus, die ich hatte, dass ich erstaunt bin, bei wie wenig Licht ich noch einen Autofokus habe. Wenn er auch langsamer wird, aber mit der Spiegelreflex hatte ich dann schon lange gar keinen mehr. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend.
So, nächstes Feature, Action Priority. Also dieses, wir können jetzt bestimmte Sportarten und da eben auch typische Sachen wie zum Beispiel einen Ballwechsel erkennen und dann zum Beispiel auf das Ziel, wo der Ball hingeht, schon mal scharf stellen. Mhm. Das ist spezialisiert, haben wir gesagt, Fußball, Basketball, Volleyball war es, glaube ich. Mhm. Und macht dann so eine Fokusverfolgung, aber eben nicht hinterher, sondern teilweise eben schon präventiv quasi. Also Vorhersage von Spielzügen sozusagen oder von Spielzügen kann man so nennen. Also Verlauf vorhersagen und dann schon mal da sein, wo es hingeht. Das war natürlich die große Frage für so Sportarten, die vielleicht jetzt nicht speziell gelernt wurden. Dass da auch funktioniert, aber ich sag mal so, diese Kamera, die wird ja möglicherweise auch auf ihre allgemeinen Autofokusfähigkeiten zurückgreifen, wenn das mal eben nicht genau diese Sportart ist. Also würde ich sagen, wahrscheinlich ist sie nicht dramatisch schlechter, weil der Autofokus ist ja leistungsfähig. Und möglicherweise kannst du halt auch trotzdem gute Ergebnisse haben, weil so grundlegende Bewegungsmuster und menschliche Formen und Bälle sind ja identifizierbar für das System. Und ob das jetzt Volleyball oder Handball ist, ich glaube, das wird schon irgendwie wahrscheinlich halbwegs generell funktionieren. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Das ist ja etwas, wo ich noch so ein bisschen drauf warte. Ich habe noch keine Videos gesehen, die mir reingespült wurden, ob das mal jemand mit dem Vorserienmodell jetzt ausprobiert hat. Ich weiß, bei Olympia sind ja Kameras unterwegs und zwar auch relativ viele davon. Aber wie ist das denn jetzt zum Beispiel bei Rugby oder wie ist denn das beim Hockeyspiel oder sowas? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das dann tatsächlich nur mit dem Standard-Autofokus-Tracking ist oder ob da diese Action-Sport-Modi auch noch einen Vorteil bringen an der Stelle.
Ja, und es ist ja nicht aus der Welt, dass Canon vielleicht in Zukunft einfach noch mal ein paar Updates mit Erweiterungen raushaut und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da noch weitere Modelle trainieren. Gut, Arbeit, Sportevents, das kann natürlich schon bei den entsprechenden Sportarten schon eine echt deutliche Verbesserung deinen Output.
Auch generell der Autofokus, wir kommen im nächsten Thema noch dazu, da bin ich fast vom Glauben gefallen.
Mhm. Also, die Fragen sind natürlich, wie adaptiv ist das bei unbekannten oder nicht spezifisch trainierten Sportarten? Wie genau ist diese Vorhersage von Ballwechseln, von Spielzügen und ist dann der Fokus tatsächlich so gut? Und gibt es Situationen, in denen der Action-Priority-Modus vielleicht weniger effektiv ist als der herkömmliche Autofokus? Das muss man alles noch
sehen. Ja, wie klappt das in der Realität? Ne? Klappt das nur unter optimalen Bedingungen, also auf einem professionellen Sportplatz, ja, in dieser Umgebung mit einer Bande ringsrum? Also wird das alles mit in Betracht bezogen von dem Machine Learning? Oder geht das auch, wenn du halt, was weiß ich, zum Kreisligaspiel irgendwo aufs einfache Spielfeld geht. Ich will jetzt mal nicht abwertig Bolzplatz sagen, das sind schon auch amtliche Spielplätze.
Ab einer gewissen Liga-Höhe
ja.
das funktioniert das erst.
Aber du weißt, ne, das Ganze drumherum ist halt anders. Ne? Und, naja. Würde mich mal interessieren, wie das
da Uwe hat eine sehr valide Frage. Wie ist es mit Quidditch?
Ja, ist wahrscheinlich der Ball zu klein. Muss auf das Standard-Tracking zurückgreifen.
Müssen wir mal bei Canon anfragen, ob die da auch eine Besenerkennung drin haben.
Ja, aber wobei du willst ja den, wie hieß der Ball noch? Den willst du ja haben. Den mit den Flügeln. Vielleicht musst du auch Vögel umschalten.
Der
Schnatz. Heißt er. Nee.
Auf Deutsch? Ja. Ich kenne das doch nicht auf Deutsch, sowas.
Was weiß ich. Heißt wahrscheinlich egal. Auch nicht
so. Nächstes KI-Feature, in-Kamera Upscaling.
Ja.
Also Upscaling.
Kein Stitching, sondern tatsächlich ein Upscaling.
Genau, Upscaling. Also du wirfst ein Bild rein mit Auflösung X und kriegst ein Bild mit doppelter vierfach. Oder sonst wie oder vierfacher Auflösung in diesem Fall zurück.
Mhm. Also in beide Richtungen verdoppelt halt, vierfache Auflösung.
Genau, also bei der R5 hast du also aus dem 45 Megapixel eins von mit 179 Megapixeln gemacht.
Mhm.
Also Verdoppelung der Länge und Breite.
So genau.
Vierfach in der Fläche.
Bei der R1 kommst du dann irgendwie also auf 96 oder irgendwie sowas.
Genau, und das funktioniert leider nur mit JPEG und HIVE-Bildern. Also immerhin, ne? HIVE, also HIVE. Ist der Codec ist mittlerweile auch unterstützt. Das ist aber schon länger so bei den
kannst du einstellen in der
bei den Rs. Und nur bei welchen, die mit der vollen Sensorgröße aufgenommen wurden. Also kein Crop-Modus oder so. Mhm. Und RAW-Dateien können nicht verarbeitet werden.
Du kannst das RAW in der Kamera zu einem JPEG machen. Das geht.
Ah.
Und dann kannst du das JPEG natürlich skalieren.
Gut. Ja, ist aber nichts, was man nicht auch außerhalb der Kamera machen könnte. Auch da gibt es genügend Software dafür. Aber wenn es die Kamera kann und es gut ist, warum nicht? Wie gesagt,
das Ergebnisse müssen wir abwarten, ne?
Genau, knapp 180 Megapixel. Verarbeitungsqualität Verarbeitungszeit soll pro Bild mehrere Sekunden dauern. Und währenddessen kannst du keine Fotos machen. Also das kannst du, glaube ich, im Batch machen, einzeln oder im Batch. Kannst du sagen, die und die Bilder bitte hochscalen.
Es ist das Feature, von dem ich, glaube ich, mit die größte Frage habe, warum?
Ist doch relativ einfach. Ist doch super einfach. Du hast als Benefit hast du, also du musst erstmal davon ausgehen, die Leute akzeptieren das, dass da hinten ein Bild rauskommt, was halt vielleicht im Detail nicht exakt das ist. Also ne, du musst einen Vergleich machen zwischen abgescaltem Schmetterlingsflügel und einem, den du mit dem entsprechenden Objektiv und mit der entsprechenden Auflösung fotografiert hast.
Mhm, genau.
Ja, und da wirst du Unterschiede sehen. Aber wenn das glaubhaft gut genug ist und nicht jetzt irgendwelche wirklichen Fake-Elemente einbaut, die das komplette Bild umkippen würden, sinnhaftig und so, ist das, glaube ich, kein Thema. Also die Leute haben das mittlerweile akzeptiert, dass da dann, wenn du ein Porträt hoch vergrößerst mit einer KI, dass dann halt die Poren vielleicht nicht exakt da sitzen auf der Haut, wo sie sitzen, aber sie sitzen halt und sind da, ne?
Also das wäre jetzt gar nicht mal so mein Problem, dass man sagt, das ist ja unecht oder sowas. Da mag es Leute geben, aber ich denke mir, wenn du aus einem Pixel vier machst, also in jede Richtung verdoppeln und du machst das mit Machine Learning Algorithmen, sodass es nicht nur einfach stumpf dann erst weich gezeichnet, dann wieder hart gezeichnet wird oder scharf gezeichnet wird, sondern wenn da tatsächlich Pixel erdacht werden aus dem Umfeld und das sinnvoll passiert, dann glaube ich schon, dass es gut aussehen kann. Wird man halt super bei feinen Linien oder Netzen oder sowas gucken müssen, wie gut das funktioniert. Das wäre jetzt gar nicht mal mein Problem, sondern nee, die Frage für mich wäre, bei den beiden Kameras für die Zielgruppe, wer das wirklich braucht. Weil wenn du bei der R1 Sportfotografie machst, dann geht es ja, das werden wir gleich im nächsten Segment sehen, viel um Zeit, dass du die Bilder schnell in die Redaktion gibst, dass die schnell online sind. Und da wird natürlich in JPEG fotografiert, insofern wäre das Format schon das Richtige. Aber das willst du als Fotograf in deiner Kamera nicht in mehreren Sekunden upscalen, sondern du hast die Dinger entweder direkt über den nahen Port geschickt, dann passiert das in der Zentrale. Oder du hast die Speicherkarte eingelesen und schickst es in die Redaktion, dann machen die das, wenn sie das
brauchen. Die Benefits sind ja vielleicht in dem exakten Kontext nicht da, aber stell dir vor, du bist mitten in der Wüste, hast gerade eine Schlange fotografiert und das ist das Bild überhaupt. Du weißt, das ist der Bringer, das gewinnt den nächsten Wildlife-Fotopreis oder so. Und den kannst du dann halt mal eben schnell gezielt hochscalen und damit hast du quasi eine virtuelle höhere Auflösung, die funktioniert. Und brauchst deshalb nicht die Kamera kaufen, die 200 Megapixel kann, sondern nur die mit 50 Megapixeln. Das heißt, du hast weniger Anforderungen an deine Hardware zu Hause. Du musst nicht deine Backups verdoppeln, vervierfachen in der Megapixelzahl und so weiter. Du musst nicht jedes Bild in dieser hohen Auflösung schießen. Das heißt, wir reden hier von einer softwaredefinierten Qualitätserhöhungen.
Ich kann aber auch nach Hause fahren, kann das RAW-Foto von der Schlange,
ja, jetzt bist was du aber mitten
im, verdächtig ist,
nein, auf, du bist auf meinen Rechner lesen.
In der Wüste und du kannst nicht nach Hause fahren, aber du hast irgendwie einen Starlink dabei und schickst halt die Bilder mal eben kurz an die Agentur.
Genau, den Starlink habe ich dabei, aber kein Notebook für mein RAW-Bild. Ich weiß es nicht. Schreib gerne mal happyshooting.de/hi. Seid ihr Team Boris oder seid ihr Team Chris? Ist das irgendwie sinnvoll?
Also, und wenn ja, für wen?
Ich bin, ja gut, das ist dabei, im Prinzip ist das nichts anderes als die Geometrieverbiegung, damit du schlechtere Objektive auf die, oder weniger korrigierte Objektive draufpacken kannst und trotzdem, also du kannst sparen, es geht um Geld letztendlich. Du brauchst nicht so einen dicken Sensor, du brauchst nicht so gut korrigierte Objektive, das macht alles die Computational Photography. Das ist nur eine Fortführung der Computational Photography.
Ja, aber nochmal, ich kann auch das Bild auf den Rechner packen, kann das RAW verarbeiten nach allen dynamischen Regeln, die gut mir der Sensor bietet und ihn dann am Rechner skalieren und dann habe ich das Bild skaliert, was so aussieht, wie ich es haben möchte und nicht das, wie die Kamera es gerade gesehen hat.
Ja, Fragen, wird die Qualität gut? Das müssen wir noch sehen. Wie stark sind die Veränderungen im Vergleich zwischen hochauflösend fotografiert und hochgescaled? Gibt es irgendwelche Szenarien, in denen das vielleicht gut oder weniger gut funktioniert? Ne, vielleicht kann er keine Schlangen, vielleicht kann er die nicht, weil die Schuppen komisch aussehen nachher, aber da weiß man nicht. Ne?
Ja.
Wird man sehen. So, ja. Nächstes Thema.
Gerade in der Wüste die Schlangen kann er nicht, das wird es wahrscheinlich sein.
Nächstes Thema, das halte ich für relativ wenig kontrovers, die neurale Machine Learning basierte Rauschreduzierung, die sie jetzt da drin haben.
Ja.
Also du kannst nach deren Aussage damit ungefähr 2 Blendenstufen rauskitzeln.
Und ich meine auch für RAW, war das so?
Ich
bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, du kannst das bei RAW
aktivieren. Bin ich mir nicht sicher. Also du hast die Möglichkeit, und ich weiß auch nicht, ob es in Echtzeit funktioniert, das ist eine der Fragen, die ich habe. Mhm. Und wie vergleicht sich das zu entsprechenden Softwarelösungen? Sie sagen, und das übrigens auch bei dem Upscaling, dass sie da bessere Karten haben als Software auf dem Rechner, weil sie die Details, die technischen Details der Kamera kennen. Die wissen genau, was aus dem Sensor rauskommt, in welcher ISO und so weiter, was da irgendwelche Rauschpatterns sind und sonst was. Ja. Und das, wenn du Software hinterher drauf wirfst, dann hast du diese Informationen nicht. Also theoretisch zumindest.
Ja.
Und sie behaupten, dass sie damit besser sind. Also ich kann das
würde ich ihnen abnehmen.
Fast nachvollziehen. Ja. Und jetzt ist das genau das gleiche wie vorher. Wo du bei dem Upscaling jetzt nicht den dickeren Sensor kaufen musst und nicht deine komplette Toolchain irgendwie mit vierfacher Menge an Speicher ausstatten musst, kannst du hier auch nochmal 2 Blendenstufen rauskitzeln, ohne den Sensor mit den besonders großen Pixeln zu haben oder sonst was. Und ja, also wenn das gut ist, ohne jetzt das, also Rauschreduzierung hat ja in der Regel immer das Problem, dass sie Bilder verunschärft
und das Details,
da muss man nachschärfen, du verlierst Details, aber in diesem Fall soll das halt nicht so sein.
Das wäre eben auch etwas, wo ich nochmal auf ein Serienmodell warte, dass das, was sich mal jemand genau anguckt und testet.
Oder von dem, was wir sagen,
vielleicht Spekulation. Mal so eine Kamera auf meinem Schreibtisch landet und ich das mal selbst ausprobieren kann.
Genau. Ja, und natürlich, also Christian sagt, und dann hat das Scaled-Ding einen 11. Finger, ne? Weil KI keine Hände kann und so. Ich gehe schwer davon aus, dass wenn sie das tatsächlich verkaufen, dass das dann auch da nichts anstellt, weil das ist ja keine generative KI, das ist ja
eine. Ja, schon ein Stückchen weit, aber es werden ja schon Dinge dazu erfunden, aber nochmal, es geht darum, aus einem Pixel 4 zu machen, also da kommt kein 6. Finger oder sowas dazu, sondern da geht's halt nur darum, dass irgendein Muster dann feiner fortgeführt wird, statt irgendwie bloppig auszusehen. Ich denke schon, dass sie das hinkriegen, ich stelle halt nur den Nutzen in Frage, aber
also,
das bin halt ich.
David sagt, Sony hat da auch mal Probleme gehabt, weil dann zu viel Rauschen entfernt wurde.
Das ist also das Risiko.
Speziell bei der Astrofotografie wurden dann Sterne gefressen. Ist das auch nicht in jedem Kontext wirklich gut. Muss man schauen. Muss man abwarten.
Das muss man abwarten.
So, nächstes Feature. Unschärfeerkennung.
Was ist unscharf? Ich irgendwas verpasst? Unscharf?
Ja, hast du ganz offensichtlich. Technische Details sagen hier, das ist eine KI-basierte Funktion zur Erkennung und Sortierung unscharfer Bilder direkt in der Kamera. Also du hast Fotos gemacht, so stelle ich es mir vor, du hast Fotos gemacht, stell dir vor, du hast ja Hochzeit fotografiert, hast 1000 Bilder gemacht und möchtest aber alle, die nichts sind, weil sie verwackelt und unscharf geworden sind, einfach mal wegsortieren.
Auch auf RAW? Gute Frage.
Also, nein, leider nicht. Also Anwendung direkt in der Kamera. Einschränkungen sind, dass es natürlich vielleicht nicht bei allen Szenen und Motiven gleich gut funktioniert. Es kann nur JPEG oder HIVE. Und
Für Sportfotografen aber durchaus sinnvoll, klar.
Ja, es gibt dann schon so Geschichten, wo du sagst, das wäre doch voll super, wenn die Kamera mir meine Vorauswahl macht. Und wenn das funktioniert, würde ich das sofort verwenden. Das ist natürlich jetzt wieder Frage, welche Metrik wird da verwendet? Wie wird das?
Wird unscharf?
Unschärfe quantifiziert? Wie wird das gewichtet?
Hast du eine bewusste Langzeitbelichtung gemacht mit dem Mitzieher? Ist das dann unscharf?
Ja.
Solche Fragen halten. Aber
genau, also kann der Algorithmus zwischen einer unbeabsichtigten Unschärfe oder einer gewollten Unschärfe, eine künstlerische Unschärfe entscheiden? Muss man sehen. Wahrscheinlich würde ich dann sowieso nochmal von Hand durch den Stapel aussortierter Bilder durchgehen und gucken, ob da nicht doch eins reingerutscht ist. Also wie so viele Funktionen bei der KI musst du halt immer nochmal deinen Grip selber nochmal anstrengen, aber es nimmt dir Arbeit ab.
Ja, aber vor allen Dingen ist das wahrscheinlich wieder ein Werkzeug mehr, wenn es gut funktioniert, ist ja schön. Man muss halt lernen, wie es geht. Wir hatten das Thema auf Workshops schon ein paar Mal mit der automatischen Belichtung in den Kameras, dass man mal guckt, wie funktioniert der Matrix-Modus, wie funktioniert der Spot-Modus. Wenn man versteht, wie die eigene Kamera reagiert, kann man das eben zu seinem Vorteil nutzen oder eben darauf vertrauen, dass schon das Richtige passiert.
Und dazu gehört üben, testen, probieren,
viel machen
und
das kennenlernen.
Genau. Werkzeug musst du immer kennenlernen.
Und dann weißt du, was du fotografiert hast. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, hier bei Olympia hast du irgendwie, Barrenturnen fotografiert und hast da, weiß ich nicht, 5.000, 6.000, 7.000 Fotos gemacht von so einer Veranstaltung und die Kamera kann dir schon mal eine Vorselektion irgendwie auf ein paar hundert machen, weil sie irgendwie alles, was gleich ist oder was unscharf ist, schon mal erstmal zur Seite legt, dann hast du vielleicht für die Redaktion relativ schnell was und hast dann ja vielleicht irgendwie nochmal 5 bis 10 Minuten Zeit, dann die anderen auch nochmal durchzugucken, aber du hast den ersten Schwung schon mal raus. Könnte sinnvoll sein, wenn es gut funktioniert. Habe ich noch nichts drüber gelesen bisher.
Ja, werden wir auch sehen. Also Sportfotografie, genau. Andi sagt hier, für Sportfotografie wäre das richtig gut. Genau. Oder Events in jeder Form, wo du halt viele Bilder machst und dir Zeit sparen möchtest. Wenn du dafür bezahlt wirst, ist jede Sekunde, die du da nicht für aufwenden musst, ist bares Geld.
Das Fiese ist halt, dass dieses Feature beißt sich ein bisschen mit dem deutlich verbesserten Autofokus und Tracking. Das heißt, du hast quasi keine unscharfen Fotos mehr. Ja, außer aber du hast daneben gezielt oder so.
Ja, vielleicht, aber das greift sich gegenseitig unter die Arme. Das ist Hand in Hand. Ne? Das eine und andere. Also das Resultat wird sein, dass du am Ende überhaupt keine unscharfen Bilder mit dem Ding machen kannst. Geht nicht. Ja. Die paar wenigen, die das Autofokussystem nicht kriegt, kriegt dann diese die Blur-Erkennung.
Ja, oder die werden gleich direkt erstmal gar nicht gespeichert, fällt sowieso nicht auf bei 30 Bildern die Sekunde. Die sind einfach weg.
Das wollte ich nicht machen. Also ich habe immer noch das letzte Wort an der Stelle. So, letztes KI-Feature ist natürlich Gesichter registrieren. Registered People Priority.
Ja.
Also du kannst 10 Sets a 10 Gesichter speichern und die Kamera fokussiert dann automatisch auf diese registrierten Personen, selbst in Menschenmengen. Und erkennt die Gesichter übrigens auch dann, wenn sie nicht direkt in die Kamera schauen. Also das scheint, wahrscheinlich musst du dem dann halt auch entsprechende Bilder präsentieren. Und kann auch Personen weiterverfolgen, selbst wenn sie kurzfristig verdeckt werden.
Das ist generell ein Feature von den neuen Tracking-Algorithmen, dass die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, wenn dein verfolgtes Motiv mal kurz verdeckt wird.
So, Anwendung scheint wohl so zu sein, dass du Gesichter entweder direkt durch Aufnahmen registrierst oder durch Bilder, die du auf der Speicherkarte hast. Mhm. Also du kannst dem Ding irgendwie sagen, das ist der Präsident und das ist der Vizepräsident und dann hast du die da abgespeichert. Also ideal wieder für Events, Hochzeiten, wo wichtige Personen im Fokus bleiben sollen.
Ja.
Presseterminen, Red Carpet-Geschichten, damit du irgendwelche Promis verfolgen kannst. Trefferquote bei Gruppenaufnahmen, dynamische Situationen. Du sparst dir damit Zeit bei der Nachbearbeitung, weil der Fokus einfach da sitzt, wo er vielleicht hin soll.
Ja. Jared Polin hatte die Idee, ob das auch mit wie heißt es? Where's Waldo? Da gibt es doch diese Waldo-Suchbilder.
Der mit dem rot-weiß geringelten
Dingens. Ja, genau.
Ob er sich ein Waldo registriert und die Kamera findet den dann im Bild. Das wollten sie nochmal ausprobieren.
Ob das bei Cartoons funktioniert, weiß ich
nicht. Ich warte immer noch auf die Auflösung, ob es klappt.
Ja, also ne, du hast schon Möglichkeiten hier, Schulfotografie, Sport und so weiter.
Ich denke, es ist Celebrities und halt. Ja.
Was auch immer. Fragen, wie robust ist diese Gesichtserkennung gegenüber irgendwelchen Veränderungen, ne? Wenn sich Leute älter werden oder Make-up tragen oder anderes Licht ist oder einen Hut oder eine Brille aufhaben und so weiter. Wie ist der Workflow? Also ist das wirklich so präzise? Also wie gut ist es, wenn ich jetzt ein Foto vom Brautpaar habe oder so? Reicht das schon aus? Muss ich da mehr machen? Wird sich zeigen, vor allem auch, wie ist der Workflow im professionellen Umfeld, weil du willst ja die Kunden nicht so hier so, im Moment, ich muss erstmal alle Gesichter
registrieren. Ich muss euch erstmal registrieren. So.
Ja, das muss irgendwie nebenher funktionieren. Ja.
Das muss wirklich so in den Prozess quasi nebenher einbaubar sein.
Aber was du am Anfang gesagt hast, das ist, da hatten wir in der Postshow letzte Woche noch drüber gesprochen. Ich hatte ja gesagt, dass 10 Gesichter registriert werden können. Und dann gab es im
mal Slack 10,
die Meldung, dass es 100 sein. Es sind halt 10 mal 10, also 10 Sets, a 10 Gesichter. Und dann kannst du wahrscheinlich wählen, mit welchem Set du arbeiten willst.
Mhm. Das heißt, die wichtigen Menschen dürfen nicht mehr als 10 sein für den Job.
Derzeit. Ne? Firmware-Updates, wer weiß.
Und dann natürlich Frage, ne, das Datenschutz. Aber das wird ja in der Kamera passieren, so wie ich das verstehe.
Denke ich
und auch, ja. Und natürlich gibt es eine Möglichkeit, diese registrierten Daten dann irgendwie zu exportieren, dass du es auf eine andere Kamera überträgst. Stell dir vor, du bist bei der Hochzeit mit 2 Menschen,
2 Kameras,
Assistenz und so, hast 2-mal die gleiche Kamera, hast, bitteschön, soll bei allen das Brautpaar bitteschön scharf sein, dann musst du diese Daten ja irgendwie rübergeben und das soll einigermaßen konsistent
sein. Ich denke, das wird eine Kombination sein, dass eben das Musterbild auf der Karte gespeichert ist in irgendeinem speziellen Ordner. Das wird die Kamera da schon ablegen, schätze ich mal. Mhm. Und dann wirst du halt einfach deine Settings exportieren, in die zweite Kamera stecken und sagen, mach mal Import. So wird das laufen, wie mit den anderen Einstellungen auch.
Ja, sehen wir dann. Also ich bin gespannt.
Ist tatsächlich spannend und wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du eben die Reihenfolge, also die Priorität auch noch vorgeben. Das heißt, das Gesicht, was weiter oben ist, wird dann vorgezogen, wenn du mehr als eins der registrierten Gesichter im Bild hast.
Genau. Der Präsident ist oder die Präsidentin ist wichtiger als Vizepräsident. Fertig.
Genau. Spannendes Feature.
Ja. Total. Und gut, also das sind so die KI-Sachen und so im Bundle, wenn man sich das mal alles anguckt und dann davon ausgeht, dass das auch alles so gut funktioniert, wie es hier behauptet wird, das wird sich ja alles noch zeigen müssen, dann ist das schon eine ziemlich arbeitsfokussierte Implementierung von den Dingen. Also eine erleichterungsfokussierte Sache. Du hast also viel Convenience dadurch, und viel bessere Resultate und das Ganze so, ja, also die Kamera denkt mehr mit. Und das finde ich, solange das alles abschaltbar ist, ne, du sollst weiterhin deine künstlerischen Bilder machen können mit allem, was falsch ist, also
klar,
in Anführungszeichen, sollst du weiterhin tun dürfen natürlich, klar. Aber wenn man sowas braucht, weil du gerade halt das Fußballspiel fotografierst oder das Eishockeyspiel oder sonst was. Cool. Also finde ich ziemlich abgefahren, wenn man das so im Bundle sich betrachtet. Mhm. Also mehr Culpa letztes Mal, war ich da nicht so begeistert, aber nachdem ich mir das angeguckt habe, ja, doch.
Geht schon.
Fortschritt ist da. Und damit haben sie mit Sicherheit halt auch sich ein bisschen höher in der Konkurrenz wieder platziert. Die R1 nach wie vor, da fehlt einiges für ein Flagship auch aus meiner Sicht, aber die R5, holla die Waldfee.
Die hat einen Schub gemacht, mein lieber Scholli. Ja, ist wie gesagt bei vielen der heimliche Favorit, bei mir auch, aber preislich ist das natürlich auch
ein Favorit. Ne? Gönner, Sponsoren und so, früher oder später muss ich den Krempel hier mal upgraden.
Ich muss mir das mal in Döner und Eisbecher umrechnen und dann schauen wir
mal. So, und jetzt haben wir also diese ganzen Funktionen und wo verwendet man die am besten?
Natürlich beim Sport.
Beim Sport. Und was ist gerade jetzt am 30. Juli aktiv mittendrin? Wir haben in Paris, wir haben Olympia. Also was geht? Du hast da mal ein bisschen besseren Blick rein.
Und zwar gab es große Diskussionen eben jetzt. Also jetzt zum einen spezifisch auf Canon R1 und R5 Mark II nach dem Motto, ja, alles viel zu spät und Olympische Spiele starten und dann haben die da nichts und mit Vorserienmodellen will ja kein professioneller Fotograf und Fotografin arbeiten, dann verpassen sie ja den Shot, wenn die Kamera dann aufgibt. Das macht doch keiner. Und ja, stellt sich raus, die ganzen, ich sag jetzt mal bewusst, Laien und Hobbyknipser da draußen haben schlicht und ergreifend keinen Plan, wie der Laden da draußen läuft. Ich auch nicht, ich bin da auch nicht so tief drin, aber ich habe mir schon gedacht, also wenn Canon so eine Kamera vorstellt, und das haben sie bei vielen Olympischen Spielen gemacht, und sie stellen solche Kameras irgendwelchen Fotografinnen zur Verfügung, dann wird das schon eine Kamera sein, wo sich die Leute drauf verlassen können. Stellt sich raus, so ist das auch. Das heißt, die R1 und die R5 Mark II wird tatsächlich bei den Olympischen Spielen fleißig benutzt. Es gibt Fotografinnen, die haben für die gesamten Tage ein eigenes Exemplar dabei. Und Canon selbst hat natürlich vor Ort auch wieder einen Service, genau wie Sony und Nikon auch, wo man sich Geräte leihen kann. Und da können sich Fotografinnen eben so eine Kamera auch mal für einen Tag leihen und dann eben machen. Und das wird auch getan. Es sind also 40 R1 haben sie vor Ort zum Verleihen. Und wie gesagt, viele sind ja so auch schon ausgestattet worden. Und ganz besonders interessant finde ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Alex. Der hatte im Slack einen Link gepostet zu dem Blog von Jeff Cable. jeffcable.com. Kann ich sehr empfehlen. Abonniert euch den RSS-Feed mal. Es gibt auch einen speziellen Filter auf Olympia, wenn euch nur das interessiert. Das ist nämlich ein Fotograf, der professionell unterwegs ist im Auftrag des Sportteams USA oder der Sportteams USA und da für das Team und die Sponsoren Fotos macht, er alleine. Und während er quasi schlaflos oder nahezu schlaflos da den ganzen Tag fotografiert und Bilder hochlädt zur Redaktion, bloggt er auch noch. Also das ist echt ein Arbeitstier, der Typ. Und außerdem gibt's auf Heise einen Hintergrundbericht zur Olympia 2024. Da ist ein Interview mit Getty Images und das finde ich auch ganz erhellend. Und was mir bei Jeff Cable so schön gefällt, ist mal so zum generellen Thema jetzt mal weg vom reinen Canon. Einfach mal, was bedeutet es für Fotografinnen und Fotografen, die Olympischen Spiele zu fotografieren? Und da finde ich diesen Blog ganz erhellend, der da Hintergründe zeigt. Er sagt nämlich zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier, ich habe sie nicht gesehen im Fernsehen, kam wohl bei den einen so, bei den anderen so an. Wenn du aber vor Ort warst, dann war das tatsächlich eher langweilig und sehr frustrierend. Er hat da also mal berichtet, wie das eigentlich ist als akkreditierter, so sagt man, Fotograf. Ich sage, meine Wörter sind schon weg heute. Alle aufgebraucht in Meetings. Wie funktioniert das? Also du gehst da nicht einfach abends hin, da ist die Öffnungsfeier und dann hältst du deinen Ausweis hoch und kommst da rein. Nein, nein. Erstmal ist das eine ziemliche Aktion gewesen, online das Ticket zu kriegen und dann mit dem Online-Ticket irgendwo hinzugehen, um dann Aufkleber auf sein Badge zu kriegen. Und dann sagt eben Farbe und Buchstabe aus, in welche Bereiche du rein darfst. Die Security guckt also auf Buchstaben und Farben. Und dann musst du halt vor Ort sein und der Einlass ist halt für die professionellen ReporterInnen noch lange, bevor die Öffentlichkeit reinkommt, damit eben die erstmal in Ruhe ihr ganzes Equipment auf die Plätze bringen können. Und das heißt, du bist im Grunde genommen schon früh morgens unterwegs, um dann irgendwann um die Mittagszeit den Platz einzunehmen, von dem aus du fotografieren darfst, den dir zugewiesenen Spot. wo du dann mit mehreren Fotografinnen ausharrst. Und dann hockst du da erstmal stundenlang rum. Also hoffentlich hast du ein paar Snacks dabei und dir ein paar Getränke besorgt. Das schreibt er hier sehr schön. Bis es dann endlich irgendwann mal losgeht. Und dann war er an der Seine, wo dann auf Booten eben die SportlerInnen eingefahren kamen. Und das ist, sagt er, sowieso schon nicht so wahnsinnig spannend, wenn die SportlerInnen halt so ins Stadion normalerweise kommen bei den anderen Spielen. Ist halt mehr so eine Pflichtveranstaltung, wenn du da Fotos machst. Aber in diesem Fall war es halt noch übler, weil, ja gut, da fahren halt Boote vorbei, da sind halt Menschen drauf, da machst du Bilder. Das USA-Team war wohl das vorletzte, so lange musst du also mindestens mal da sein. Aber es war keinerlei Unterhaltungsprogramm sonst, also nirgendwo interessantes Licht, keine Feuerwerke, keine Lichtshows, Lasershows oder irgendwas, weder vor ihm noch hinter ihm, auf dem Booten, nix. War wohl relativ öde. Dann hatte er aber die Chance, von seinem Spot aus auch das Anzünden der Flamme zu fotografieren. Und sagte, da konnte er dann halt mal 5 Minuten Fotos machen und dann war es halt auch vorbei. Also das ist so, ich habe Alex schon geschrieben, wenn ich das so lese. Also ich habe ja gesagt, Voltigieren ist nicht so meine Sportart, aber ich würde jederzeit Voltigieren fotografieren, aber ganz sicherlich nicht die Olympischen Spiele begleiten. Also das liest sich wirklich so, das ist mein Albtraum. So faszinierend ich diese also sämtliche Sportarten eigentlich finde und die Athletinnen, was die da leisten und so gerne ich irgendwelche beeindruckenden Bilder machen wollte. Aber die Art, also was du da an Energie und Zeit aufbringen musst, also das, ich würde es nicht aushalten. Irre, irre. Er sagt übrigens auch, er hat mal mit ein paar Gästen gesprochen, die also ganz normal Tickets da gekauft haben. Die haben da streckenweise $2,000 bezahlt und da an dem Spot zu stehen, wo er fotografiert hat. Und er hat mal beschrieben, wie frustrierend das ist, weil du hast da nichts von der Show mitgekriegt. Weil das an diversen Orten stattfand, im TV natürlich zusammengeschnitten. Aber
ja, wenn du da das ist bei Veranstaltungen immer so, dass du, wenn du das fotografierst, am wenigsten von der Veranstaltung mitbekommst. Ist normal.
Irre.
Davon musst du ausgehen, ja.
Absolut irre. Ja, es ist halt auch nicht alles in einem Stadion passiert, wo dann halt Dinge aufgebaut und abgebaut werden und eine Bühne entsteht oder sowas. Nee, sondern es ist ja irgendwo, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber es ist ja wahrscheinlich über Paris verteilt irgendwie gewesen.
Ja, klar, also, brauchst du nur einen Hubschrauber, um die ganzen Locations zu erreichen und so.
Und was ich auch spannend fand, was er sagt, das hat er dann aber selbst verbummelt, das gesteht er auch absolut ein. Er hatte war nicht genügend vorbereitet auf das Regenwetter, weil es war quasi kurz bevor das losging, setzte Regen ein und zwar nicht nur so ein bisschen Niesel, sondern Regen. Und der hörte dann auch nicht auf, bis das letzte Boot dann durch war. Dann war kurz eine Regenpause und 5 Minuten bevor die Flamme entzündet wurde, fing der Regen wieder an. Und er war quasi den ganzen Tag da nahezu ohne Schutz im Regen.
Gut, dass er ordentlich abgedichtete Kameras hat.
Das sag ich dir, du. Dann hat er Fotos gemacht im Presseraum, also Pressekonferenzen müssen natürlich begleitet werden. Da siehst du die SportlerInnen mal in nah und kannst ein bisschen Emotionen fotografieren. Und da bemängelte er zum Beispiel auch das Licht. Das fand ich auch ganz faszinierend, dass bei so einer hochdotierten Veranstaltung nicht mehr Wert auf gutes Licht gelegt wurde.
Ja, wenn du nicht die richtigen Leute am Drücker hast an der Stelle, ja, die das irgendwie mitdenken, dann passiert es von alleine halt auch nicht.
Also er war da nicht ganz alleine frustriert, auch Kolleginnen und Kollegen von ihm. Er sagt, die Lichter sind einfach zu hoch, ja, und zu spottig. Also durch die Höhe hast du halt zu tiefe Schatten in den Augen. Das heißt, das seht ihr auch, wenn ihr mal die Sportveranstaltung euch im Fernsehen anguckt. Achtet mal darauf. Die haben halt immer dunkle Augen, weil immer Schatten in den Augen liegen. Ist nicht so schön. Auch bei vielen Siegerehrungen sieht man das so.
Da kannst du sicher in der Kamera beim Upscalen die Augen austauschen lassen oder so.
Ja, oder noch so kleine Linien zum Ohren malen, dass das wie so eine Maske aussieht dann.
Hey, super.
Ganz toll. Und beim Schwimmen zum Beispiel ebenfalls eher schlechtes Licht, also auch eher so Spotlicht, sehr hartes Licht, was eben zu sehr harten Reflexionen auf dem Wasser führt, alles nicht so gut. Er sagt, es ist auch die meiste Zeit fotografiert er JPEG, einfach aus Performancegründen, ne? Weil die Bilder müssen schnell abgegeben werden. Ja, das muss.
Vor allem willst du ein Bild abgeben, was fertig ist und nicht nochmal irgendwo das bearbeiten, weil wenn es
das macht er tatsächlich. Das macht er tatsächlich. Also er macht eine Bildauswahl, er macht eine leichte Bearbeitung, aber eben nicht auf hunderten Bildern, ne, sondern auf eben wenigen ausgewählten. Ein
paar Schlüsselbildern, ja.
Genau. Und eben eine JPEG-Bearbeitung. Also da geht es ein bisschen um Kontrast und Schärfe und fertig. Ne? Vielleicht ein kleines bisschen irgendeinen Farbwert noch mal ein bisschen runterziehen, wenn er zu sehr brüllt. Und dann
aber auch das
wird das nicht sein.
Wird nicht so dringend sein.
Nein, nein, nein.
Da ist es wichtiger, das Bild muss schnell an seinem Ziel ankommen.
Und das ist das Problem, sagt er jetzt hier in Paris ganz konkret, weil wenn du in der Schwimmhalle bist, wo dann eben zum Beispiel das Wasserpolo stattfindet oder eben die Schwimmveranstaltung und du willst die Bilder abgeben, dann ist das Pressezentrum nicht in der Schwimmhalle, sondern draußen irgendwie so 400 Meter oder 500 Meter entfernt von der Halle. Das heißt, du musst erstmal raus aus der Halle nach der Veranstaltung oder nach der Siegerehrung, musst über das Gelände flitzen in dem abgesperrten Bereich, hunderte Meter in das Zelt. Da kannst du dann eben an deinem Notebook oder mit dem Netzwerk von der Kamera arbeiten, die Bilder hochladen und das in vertraglich zugesicherten 15 Minuten. Sportlich.
Also da so ein Job ist mit Sicherheit, also da musst du vorher in die Muggelbude und ein bisschen trainieren, ne? Das geht nicht.
Ja,
so
und auch viele Zen-Übungen machen, glaube ich, dass du da nicht die Nerven verlierst, mein lieber Scholli. Und er sagt, bei so einem Durchgang, also bei so einem sportlichen Durchgang, macht er teils tausende Fotos. Und aus diesen tausenden Bildern, also zum Beispiel Leichtathletik, ne? Barrentouren oder sowas,
ja, klar.
Tausende Bilder. Und die Top 20 bis 40 wählt er dann aus. Also er arbeitet da mit Photomechanik, sagt er, alle seine Kolleginnen, die er kennt, arbeiten mit Photomechanik, weil das einfach rasend schnell ist.
Ja.
Also aus Tausenden 20 bis 40 auswählen, die werden gegebenenfalls ganz leicht noch bearbeitet mit ganz einfachen Bearbeitungsschritten und dann hochgeladen.
Ja, da Wahnsinn. Ist aber tatsächlich in Camera solltest du das Bild halt schon haben, so wie du es möchtest. Und das musst du dir halt durch den Bildstil schon mal einstellen, dass du die Kontraste richtig sitzen und so weiter. Du musst ordentlich belichten und alles muss irgendwie sitzen. Das ist halt, ja.
Ja, ist krass.
Anders geht das nicht.
Andy fragt, kein WLAN an der Sportstätte? Teils wohl schon, in der Schwimmhalle offensichtlich nicht. Also da müssen sie ins Pressezelt. Sie hatten tatsächlich an der Seine, wo die Boote reingefahren sind, da haben sie tatsächlich WLAN bereitgestellt bekommen. Also die konnten dann, er hat da gesessen, er hat sich zum Glück so ein aufblasbares Kissen mitgebracht, da konnte er dann bequem sitzen und warm sitzen. Da gibt es ein Foto von ihm, wie er dann quasi an seinem Mac sitzt und blockt vor Ort. Das ist sehr geil. Ja, und mit Getty gab es eben das Interview bei Heise, das fand ich eben so als Behind the Scenes auch noch ganz interessant. Bei Getty ist es eben ja eine ganze Redaktion, die vor Ort ist und keine Einzelperson. Die sind mit 60 redaktionellen Fotografinnen und mit 24 kommerziellen Fotografinnen vor Ort an 38 Austragungsorten inklusive Tahiti, wo ja das Surfen stattfindet.
Den Job willst du haben.
Womöglich. Also wenn du den ganzen Tag jedenfalls.
Ja, da musst du zumindest nicht ständig zwischen 18 Locations hin und her chatten.
Das stimmt, das ist ein Riff da.
Das ist wahrscheinlich so ähnlich und dann, ja, dann gut.
Und zusätzlich noch 40 Redakteure.
So ein Cocktail in der Hand, weißt du?
Mit so einem Schirmchen mit so einem Schirmchen. 40 Redakteure sitzen in London, die nehmen halt die Bilder entgegen. Also wir haben hier über 100 Personen am Start, die das hier dokumentieren. Sie machen jeden Tag vor Ort ein Briefing. Mit den 60 plus 24 Fotografinnen. Also es gibt ein Briefing, wer macht was, weil die machen natürlich für die Sponsoren da Fotos. Also wer muss wen fotografieren, welche Bilder mitbringen für die Sponsoren. Da geht es ja wahrscheinlich auch irgendwo dann um die Logos zu sehen und pipapo oder mit irgendwelchen Verantwortlichen und Geldgebern Interviews zu machen und zu fotografieren. Und dann haben sie halt ihre Pflichtliste. Und wenn sie diese Pflicht abgearbeitet haben, dann können sie quasi Kür machen. Dann sind die Fotografierenden also dabei und packen dann mal. Sie
Kunst machen.
Ja, die packen dann ihre Kreativität aus. Dann kommen die Langzeitbelichtungen. Dann wird mal anders
gearbeitet. Das war früher hier bei uns in der Kleinstadt auch so. Da war, was weiß ich, keine Ahnung, Kleintierzüchterverein, Preisübergabe oder so. Und dann ist der Pressefotograf da und dann hat er erstmal den fetten Blitz auf der Kamera, damit er seine Bilder für die Zeitung auf jeden Fall hat. Mhm. Und dann kommt der Blitz runter und dann wird ein bisschen mit Bokeh gespielt und so. Und
dann wird gearbeitet. Also Spaß gehabt dann, ja.
Aber die wichtigen Bilder sind halt.
Muss erstmal ein Kasten sein.
Das wichtige Bild ist die Übergabe von dem großen Scheck.
Natürlich.
Und sowas.
Das muss erstmal sitzen. Klar.
Wenn das nicht sitzt, dann hast du auch kein Bild für die Zeitung. Weil die Leute wollen nichts, wo hinten unscharf ist und so als Aufmacher haben. Die wollen die Gesichter sehen und.
Na klar.
Und so weiter.
Und was ich spannend fand, ist, dass eben auch mal zwischendurch Zeit für Experimente ist. Das hängt jetzt davon ab, ob die Leute, die da fotografieren, die Sportart, die sie gerade fotografieren, gut kennen. Weil wenn du die Sportart kennst und das Spiel lesen kannst, dann kannst du ungefähr abschätzen, passiert jetzt in den nächsten 5 Minuten was Spannendes oder nicht. Und wenn du weißt, jetzt passiert sowieso nichts Spannendes, dann kannst du halt mal deine Kreativkiste auspacken, ein bisschen rumexperimentieren. Und das machen die auch, einfach um sich selbst auch mental fit zu halten, um mal wieder was anderes zu machen dann.
Das heißt auch, du musst dir eigentlich für die ganzen Sportarten vorher schon mal ordentlich, weil du, also auch ein Jeff Cable kann nicht alle diese Sportarten gut kennen. Das heißt, der muss sich vorher schon mal schlau gemacht haben, wo ist was wichtig und wie ist es? Und hat natürlich seinen eigenen Stil noch dazu, auch ganz klar.
Bei Jeff Cable ist es natürlich auch nicht die erste Olympiade oder die ersten Olympischen Spiele, die er fotografiert. Hm. Von daher wird er da einiges kennen und er kennt vor allen Dingen auch die Sportlerinnen und Sportler. Das hilft natürlich eine Menge. Ja. Und was Getty dann eben auch sagt, sie tauschen die Teams untereinander auch aus. Also ein Beispiel war, wenn du Handball fotografierst in der Halle und sollst jetzt den ganzen Tag da Handballspiele fotografieren.
Da geht's irgendwann am Stock.
Es ist ja immer das Gleiche. Du sitzt immer am selben Spot oder an denselben 2 Spots und hast immer das gleiche Licht. Irgendwann bist du auch mal, da fehlt dir einfach das Feuer. Ja, und dann tauschen auch aus. Genau, du bist einfach ausgebrannt. Die tauschen dann aus, eben auch, weil neue Leute, die wieder die Halle zum ersten Mal sehen, vielleicht auch ganz neue Ansätze haben, dann das bessere Bild zu machen oder das interessantere Bild zu machen, was die anderen jetzt noch nicht gemacht haben.
Ach, das erzeugt auch so ein bisschen Wettbewerb, ne? Unter den Leuten.
Ja, klar. Na klar. Aber es geht immer um das Foto natürlich und da brauchst du viele kreative Ideen und deswegen tauschen die eben auch mal um. Und es ist gar nicht so einfach, wenn ich das so sehe. Also der Jeff beschreibt das ganz gut. Du hast halt da deine fixen Positionen, von denen du arbeiten kannst. Du kannst nicht mittendrin einfach irgendwie wild durch die Gegend rennen. Das ist schon sehr limitierend. Und wenn man dann geile Fotos sieht, das ist schon beeindruckend. Also wirklich, muss man sagen.
Ich mag ja diese Bilder von Flavor Flav zwischendrin.
Ja, der ist ja als Sponsor da.
Mhm. Ja. Public Enemy.
Der war natürlich auch bei der Presse.
Ja, logisch.
Aber er hat wohl ordentlich für Stimmung gesorgt, tatsächlich.
Ja, das macht er gut, ja.
Absolut. Ja, und Getty arbeitet in diesem Fall auch mit Canon zusammen in Paris, haben sie gesagt. Das gesamte Team ist also mit Geräten von Canon ausgestattet, auch mit R1 und R5 Mark II. Und tatsächlich sind viele Kolleginnen dabei, die sonst mit anderen Geräten gearbeitet haben. Und so viel zu der Aussage, ich sag mal wieder von so einigen Leuten, die Kommentare irgendwo drunter schreiben. Ja, das sind alles Profifotografen. Und wenn du denen heute die R1 in die Hand drückst, um die Olympiade hier, die Olympischen Spiele zu dokumentieren, dann setzen sie sich kurz damit auseinander und dann machen die halt damit Fotos. Ja, ist halt ein anderes Werkzeug. Also das geht schon, ja.
Naja, und du hast natürlich, wenn du die Marke kennst, das ist bei fast jeder Marke so, dann hat eine neue Kamera neue Features, aber vom Grunde her haben die sich ja jetzt nicht, also da sind nicht plötzlich mal bis vielleicht mal der Ein- und Ausschalter irgendwo anders ist, aber so im Großen und Ganzen wirst du dich da zurechtfinden.
Du kannst schon mit jeder Kamera Fotos machen und die werden ja auch eine Einweisung bekommen, wie die funktioniert. Und du hast natürlich die Möglichkeit, bevor so ein Spiel startet, auch mal ein paar Sachen auszuprobieren.
Ja, klar.
Kriegen die schon ganz gut hin. Also, ja, unser einer tut sich da ein bisschen schwerer. Also, ich möchte mich schon irgendwie ein paar Tage länger mit so einer Kamera beschäftigen, bevor ich, was weiß ich, eine Hochzeit begleite oder sowas. Aber das sind andere, ist ein anderer Schlag Fotomensch, die da an den Start gehen. Die haben wahrscheinlich alles schon 1000-fach in der Hand gehabt. Das ist denen so egal. Finde ich beeindruckend tatsächlich.
Tja.
Ja, und beim Radsport ist es dann so, da passieren vielleicht ein paar 100 Fotos. Und bei Leichtathletik dann ein paar 1000 Fotos über den Tag. Also es hängt sehr stark von der Sportart ab. Es wird in der Regel JPEG fotografiert, außer vielleicht bei Wasser wegen der hellen Reflexion. Da ist man dann schon mal dankbar. Sie haben zum Beispiel auch Roboterkameras unter Wasser. Auch da wird gerne auf RAW zurückgegriffen, damit du halt die Kontrastumfänge in den Griff kriegst. Und dann gibt es zwei Workflows bei Getty. Es gibt den Tag and Send Workflow, schreiben sie. Beim Tag and Send wird auf der Kamera ausgewählt und dann eben an die Editoren in die Redaktion geschickt. Und beim Send All, das sind dann so Sportarten wie Fußball oder sowas, wird einfach alles gesendet. Da wertet dann die Redaktion aus, weil das kannst du vor Ort gar nicht entscheiden, welches jetzt das relevante Bild ist, was sie jetzt brauchen für ihren Artikel oder so. Und dann setzt, wenn du die Bilder in die Redaktion geschickt hast, ne, da sitzen ja wie gesagt nochmal 40 Leute in London, dann geht eine Bearbeitungskette los. Und sie sagen, bei Events wie zum Beispiel ein 100-Meter-Lauf, da haben sie einen Real-Time-Workflow. Das heißt, nach dem Zieleinlauf, 20 bis 30 Sekunden später, ist das Bild online. Alter Schwede.
Okay, dann sind die aber tatsächlich direkt eingestöpselt ins Netzwerk.
Mit Sicherheit.
Ja, das ist dann bei solchen Sachen wichtig, weil das braucht ja
Sicherheit.
Ein paar Sekunden, bis das dann, also da muss es von der Kamera quasi direkt in die Redaktion gehen und das muss ausgewählt werden, ja. Dann wird noch einmal kurz vielleicht eine Autokorrektur drüber geschickt und dann wird das für die entsprechenden Verbraucher, das heißt hier Zeitschriften, Zeitungen, Medien, wird das dann quasi von der Agentur.
Also da habe ich gestaunt und Getty sagt, sie haben halt in der Redaktion ein Online-System, wo die Bilder dann reinkommen und in diesem Online-System kann ein Bild von mehreren Personen gleichzeitig bearbeitet werden. Also alles
kollaborativ,
Farben
und so.
Der eine macht den Zuschnitt, der nächste macht den Kontrast und die Schärfe, so ein bisschen anheben vielleicht noch. Und eine Person, die taggt das Ganze und beschriftet das. Also wer ist da drauf zu sehen, welches Event war das Ganze? Und diese Person, die das Tagging macht, die erteilt dann auch die Freigabe und stellt es online.
Diese Person, die das Tagging macht, hat dann wahrscheinlich 80.000 Textbausteine und,
ja,
und ein Steno-Tastatur, um das irgendwie alles hin zu meine Güte noch.
Also wie gesagt, den Heise-Artikel, den lege ich euch ans Herz. Das ist ein ganz, ganz tolles Interview, mal so ein bisschen für Behind the Scenes, um Einblick zu kriegen. Und Jeff Cable sowieso solltet ihr euch ins Abo tun, weil also
Links in den Shownotes.
Professionell fotografieren und nebenbei für uns noch bloggen, damit wir noch was lernen und tolle Bilder sehen. Respekt. Und
abgefahren.
Ich werde mich dann wieder beim Voltigieren bewerben, weil Olympische Spiele mache ich definitiv nicht. Nicht als Fotograf, der das begleiten soll, sondern wenn, dann als Besucher, der Spaß hat, da ein paar Fotos zu machen.
Ja.
Wow. Krasser Scheiß.
Spannend.
Und sehr spannend. Wenn man das alles weiß und schaltet dann das Fernsehen an und guckt sich die Spiele an, dann achtet man plötzlich noch mehr auf den Hintergrund, wenn da mal diese großen Objektive zu sehen sind und überlegt sich, was machen die gerade? Das ist schon geil.
Ja. Kommen wir. Wir sind fast am Ende.
Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Der wichtigste Fototermin ist die Olympiade, aber das ist jetzt dann zu spät dahin zu fahren. Deshalb haben wir hier einen Termin. Der Peter hat uns einen Termin in der Galerie Café Kunstgenuss in der Fritzsche Straße in Berlin reingeworfen. Ausstellung Geschichten Schichten vom 12.07. bis zum 13.10. läuft diese Ausstellung. Es ist eine Ausstellung des Schweizer Fotografen Peter Fenner, Mitglied von Weekly Pick. In einer kleinen, gemütlichen Berliner Galerie stellt Peter Fenner verschiedene Werke aus. Mit Mehrfachdrucken übereinander gedruckte Schichten, teils lasergraviert, Street- und Industrieszenen sowie Infrarotfotografien ist ein breites Spektrum zu sehen. Das Café Kunstgenuss in Berlin ist von Freitag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. An alle Berliner, lasst euch das nicht entgehen.
Also Geschichten, verstehe.
Schicht im Schacht, weißt du?
Schicht im Schacht. Sehr schön.
Ja, das war der Termin und andere Termine findet ihr natürlich immer auf happyshooting.de/Kalender, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und dort einfach mal auf das entsprechende Datum klicken, wo ihr vielleicht eine Ausstellung gehen wollt. Und dann findet ihr die Liste der entsprechenden Themen. Kalender wird nach wie vor von Rainer betreut. Vielen Dank dafür. Wenn ihr einen Termin habt für uns, einfach hier auf den grünen Knopf drücken und dann landet das bei uns in der Redaktion.
Mhm. Sehr schön.
So, wir
Eine neue Aufgabe soll es auch geben. Die aktuelle Aufgabe Pasta läuft ja noch bis zum 1.8. Das heißt, wenn ihr das hier am Donnerstag hört, dann braucht ihr neues Futter, selbstverständlich. Und der Chris hat sich eine Aufgabe ausgedacht im Vorfeld dieser
Sendung. Das sind immer ganz lustige Sessions, wenn wir, also wir gehen quasi vor der Sendung, wenn eine neue Aufgabe benötigt wird, so ein bisschen durch die Themen der Sendung, vielleicht finden wir da irgendwas, was noch nicht war. Ich gucke dann da, Boris guckt neben mir in die Liste, ob wir das schon hatten. Und wegen des Hamann-Artikels, die ja mehrere Millionen jetzt in die analoge Fotografie in Großbritannien investieren wollen, dachte ich dann, das Thema Investition wäre doch ganz nett. Das ist mal sehr abstrakt, aber ich glaube, ihr...
Nach Ball und Pasta ist das wieder was Anspruchsvolles, würde ich sagen.
Richtig.
Ja. Ja, 5 Ringe hätte man auch nehmen können, aber das war jetzt ein bisschen zu naheliegend.
Naheliegende Sachen, es muss ja ein bisschen eine Challenge sein.
So sieht's aus. Investition. Also Investition ist die Aufgabe, sie läuft vom 1.8. bis zum 15.8. und HSB Investition ist der Tag. Und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 1. August bis zum 15. August 2024 loszieht, bitte ein neues Foto macht. Nicht in die Kiste greifen, keine KI, ein neues Foto machen, das Ganze bei Flickr hochladen, dort in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HSB Investition, alles zusammengeschrieben,
vergeben. So, und bevor wir jetzt gehen, haben wir tatsächlich noch eine Frage. War am Anfang angekündigt per happyshooting.de/hi, kam nämlich von Jürgen noch eine Frage, das ist recht ausführlich, aber ich würde trotzdem so ganz gerne ein paar Punkte dazu erzählen. Er schreibt, hi ihr beiden, ich habe mal eine Frage an euch, mir geht es dabei einfach um ein paar Gesichtspunkte und Meinungen. Also wir wollen jetzt hier nicht tief ins Detail gehen. Ich fliege mit Familie und Rucksack nach Sri Lanka. Mhm. Familie und Rucksack. Mhm. Wir werden dort mit Bus und Tuk-Tuk und Zug unterwegs sein und viel unterwegs sein und etliches sehen, Städte, Märkte, Menschen, aber auch Natur, Strände, Tiere, Elefanten. Das Gepäck soll leicht sein und so kann ich nur eine eingeschränkte Anzahl an Kameraequipment mitnehmen. Na, schreibt er, dass er hier eine Fuji X105 mitnimmt mit einer festen Brennweite und eine analoge Kamera. Die analoge soll auch nur mit einer festen Brennweite ausgestattet werden. Ich kann nur eine analoge Kamera, wahrscheinlich eine Spiegelreflex mitnehmen und kein Wechselobjektiv. Ich will auch kein Zoom. Ich fotografiere gerne in der Stadt und Landschaften und einfach was mir vor die Linse kommt, immer in Farbe mit Portra oder Kodak Gold. Welche Brennweiten wären eure Lieblinge und warum? Wäre cool, eure Gedanken dazu zu hören. Also, erstmal, du machst es richtig. 2 Kameras mit Festbrennweite. Also, wenn überhaupt. Aber du hast natürlich damit ein Fallback sozusagen, falls mal eine kaputt geht oder verloren geht oder sonst was. Bist dann wahrscheinlich auch, also mit einer Fuji X100 und einer analogen Spiegelreflex vom Gewicht her doch ordentlich. Also kannst du ordentlich noch was reißen. Und Brennweiten, also ich habe ja schon mal so eine Reise gemacht, wo mir ein Teleobjektiv gestorben ist und ich musste dann weitwinklig die ganze Reise machen. Das hat für mich dieses ganze Weitwinkelthema so dermaßen vertieft, dass ich persönlich sagen würde, ihr nehmt einen leichten Weitwinkel. Also 35, super. 35 und vielleicht sogar, um dich noch ein bisschen in die Kreativität zu treiben, mach vielleicht beide Kameras mit 35. Dann,
boah, das ist gemein.
Ja, sind doch eh unterschiedliche Medien drin. Also
klar, aber
so werden. 35 ist super, da kannst du Street machen, da kannst du schön Märkte und so, Leute, Städte. Ja, da wirst du nicht die Details rauspicken mit 200 mm, aber wer braucht die denn? Diese Reise wird eine ganz eigene Sprache sprechen in der Fotografie, wenn du dich einschränkst. Und die Einschränkung ist dein bester Lehrer insofern. Ist mein persönlicher Tipp. 2x35. Beides Vollformat. Hau rein. Lass uns Bilder sehen, wenn du zurück bist, Jürgen. Alles klar.
Ich habe da relativ wenig ergänzende Meinung dazu. Ich würde wahrscheinlich nicht 2x35 nehmen. Ich würde schon 2 verschiedene Brennweiten nehmen, wenn du keinen Zoom möchtest, damit du dann entscheiden kannst, was weiß ich.
Ist zu schwer.
In der Stadt das eine und vielleicht willst du doch mal was Porträtiges, Teligeres und dann hast du irgendwas im Bereich 70, 80 oder so dabei. Aber ich kann da relativ wenig dazu sagen, weil ich absolut nicht der Reisekoffer bin. Also ich habe diese Situation in der Form nicht und von daher kann ich keine qualifizierte und auch keine quantifizierte Aussage dazu machen. Ich hätte einen Zoom dabei, aber das willst du ja nicht.
Ja, vertrau mir, Jürgen, ich habe recht. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten. Macht's gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.